Hallo ihr Lieben, heute schalte ich mich mal kurz davor. Das machen wir sonst eigentlich ja nicht, aber uns war es ganz wichtig, heute vorab eine kleine Warnung auszusprechen. Wir werden uns heute über das Thema sexueller Missbrauch an Kindern unterhalten und wollten einfach, dass ihr das vorher wisst. Das heißt, sollte euch das Thema irgendwie betreffen oder sollte euch das Thema antriggern oder euch sehr schwer fallen, dann achtet bitte heute gut auf euch. Wir werden nicht ins Detail gehen, außer an einer Stelle. An dieser Stelle werden wir das aber vorher auch sagen. Da wird es ein bisschen heftiger einfach. Das hat aber auch einen Grund, weil wir auf das Thema aufmerksam machen möchten. Ansonsten werden wir über ein paar Fälle berichten, gehen da aber jetzt nicht detailliert auf irgendwelche sexuellen Handlungen ein. Sollte das Thema trotzdem einfach, oder solltet ihr von euch wissen, das ist einfach ein Thema, was euch sehr schwer fällt, dann lasst den Podcast heute einfach aus oder hört euch nur die Entweder-Oder-Frage am Ende an und wir freuen uns, euch dann bei der nächsten Folge wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Viel Spaß jetzt mit dem neuen Podcast. Ich wollte das mit der Lagune aufnehmen.
Das haben wir jetzt ja im Kasten.
Eine Lagune.
Ein Bergsee ist das, glaube ich, eher.
Ja, ist es auch.
Eine Hütte soll es sein.
Eine Almhütte.
Du bist ja, auch. Aber es sieht trotzdem aus wie eine Lagune. Und ja, Almhütte hatte ich ja gesagt. Wie auf der Alm.
Wie auf der Alm.
Auf der Alm. Oh, da müssen wir mal wieder hin.
Ja, aber echt.
Was redet ihr hier von Piratenklappe?
Ja, anscheinend wollte er, dass noch eine Piratenklappe vor meinem Auge kommt.
Oh, ist das fies. Nein, das geht nicht. Dann bin ich zu irritiert. Ich brauche deinen Blickkontakt.
Ja, heute mal voll unvorbereitet. Ist auch mal
geil,
cool, oder?
Ja, ich bin voll. Total cool.
Ich auch.
Das befreit irgendwie so ein bisschen.
Ja, und das Gute ist ja, dass du heute das Intro machen musst.
Ja, das ist schön. Habe ich mich auch schon noch mal versucht, darauf vorzubereiten. Mal gucken. Ich glaube, ich bin voll geladen.
Reißverschluss.
Ja, ich wollte gerade. Ist gar nicht so leicht, weil der ist so groß. Ich muss gleich vorwarnen, die Miezekatze ist hier gerade wieder im vollen Gange. Mal gucken, kann sein,
ja, dass ich gleich nochmal. Die kennen ja alle auch schon.
Die kennen ja alle schon und kann sein, dass ich kurz aufspringen muss, um sie rauszulassen. Fangen wir an. Nach vielen Wochen endlich mal wieder.
Ja.
Wieder mal nach vielen Wochen. Aber immerhin, wir haben es geschafft.
Ich glaube, das bleibt auch so.
Ja, da kommen wir nachher nochmal kurz dazu.
Ja.
So sieht's aus. Okay, liebe Leute, hallo zusammen und herzlich willkommen zu den Social Sisters, unserem Mädelsabend-Podcast. Wir, die Social Sisters, das sind ich, die Ria.
Und ich bin die Steffi.
Seit vielen Jahren sind wir beide beste Freundinnen und beide begeisterte Sozialpädagoginnen und auch im sozialen Bereich tätig. In unserem Podcast möchten wir gerne mit euch natürlich verschiedene Themen aus dem sozialen Bereich aufgreifen und gemeinsam diskutieren. Bitte aber keine Fachvorträge erwarten. Wir sind weder Dozenten noch Fachleute in allen spezifischen Bereichen, sondern schlichtweg Freundinnen, die sich einfach über die unterschiedlichen Themen hier austauschen möchten. Wie gesagt, gerne mit euch zusammen und daher freuen wir uns natürlich immer sehr über Nachrichten von euch, entweder auf unserer E-Mail-Adresse oder auch bei Facebook oder
Instagram.
Danke, das hat mir jetzt gefehlt. Ich mache einfach weiter. Wir werden bei von euch oder auch von uns vorgestellten Fällen und auch bei Hörernachrichten selbstverständlich keine Sozialdaten nennen. Ganz wichtig auch für euch zu wissen. Und was ist noch? Genau, natürlich freuen wir uns sehr über Bewertungen bei Spotify, Deezer, YouTube und so weiter.
So ist es.
So ist es. Habe ich was vergessen? Nee, oder? Nee.
Gut. Ich bin ganz begeistert.
Ich auch. Aber wie gesagt, kurz hatte ich mich tatsächlich noch vorbereitet hierzu. Ja.
Ja.
Lang ist es her. Mhm. Wahnsinn.
Soll ich was dazu sagen?
Ja. Ich glaube, hier ist die richtige Stelle hierfür, oder? Ja, wir hatten ja unser ursprüngliches Ziel wirklich mit 2 Wochen, was wir anfangs auch ganz gut geschafft haben.
Was waren
die? Ja, schon. Das war eine Katze.
Wo ist die jetzt hingesprungen?
Auf. Ah, ist die da hoch, okay. Hinter mir, oder wie?
Hab ich
gar nicht gekriegt.
Irgendwann müssen wir mal das, irgendwann müssen wir mal das Videomaterial veröffentlichen.
Die fliegende Katze hinter der Ria. Die ist auf unser Kleiderschrank gesprungen. Die hat da oben so ihr Nest.
Nee, oh, anfangs waren wir super mit 2 Wochen. Haben wir immer 2 Wochen geschafft.
Jetzt haben wir konsequent durchgezogen. Mhm. Aber jetzt irgendwie, es hat sich jetzt, ihr habt selber gemerkt, wir kriegen es nicht hin. Selbst beim besten Willen. Also es kann wirklich gut sein, dass wir eher in einen 4-wöchigen Modus grundsätzlich fallen werden. Wir würden es jetzt einfach auch mal so definieren, einfach damit ihr auch Bescheid wisst. Und wir nicht immer sagen, nächstes Mal wird es besser und dann wird es doch wieder nicht besser. Ja. Und sollte es wieder erwarten mal kürzer sein, umso besser, dann Überraschung für euch. Ja.
Also alle abonnieren, dann kriegt ihr eh die neuen Folgen.
So sieht's aus. Gut. Ja, das sollten und wollten wir noch loswerden. Befindlichkeiten, oder?
Ich wollte noch kurz was dazu sagen. Und zwar war es jetzt auch einfach so, dass mit Beginn der Schule, gell, und Arbeit, und es ist jetzt wieder alles so, ja, gerade wieder hochgefahren, mal schauen, wie es weitergeht, dass wir halt einfach auch voll viel zu tun hatten. Und dann hast du halt irgendwie viele Fortbildungen auch. Und ich bin dann auch immer wieder am Wochenende irgendwie, war dann was, gell? Und unter der Woche ist eh immer schwierig. Es soll ja auch irgendwie nicht so getaktet sein, finde ich. Oder? Muss es so getaktet sein?
Nö, oder? Nein, muss es nicht. Ich finde auch, und auch gerade wie jetzt heute zum Beispiel, es hat sich zum Beispiel ein ganz cooles Thema, also ein krasses Thema, aber ein tolles Thema für uns aufgetan. Und irgendwie, genau, ich finde auch mit, wenn es dann gut reinpasst und man hat ein tolles Thema am Start oder ein wichtiges Thema. Ja, genau, wie du sagst, es muss nicht komplett getaktet sein. Ja. Das beschließen wir jetzt so.
Sehr richtig.
Der Versuch war da, aber
ja. Und wir haben ja auch im Corona-Lockdown gestartet. Also ich meine, da hatten wir echt immer Zeit.
Das war irgendwie entspannter, gell? Gerade mit den Abendaktivitäten oder unterwegs sein. Und so viel als Hintergrundinfo hierfür.
Befindlichkeit. Ich bin ein bisschen genervt, ehrlich gesagt, jetzt gerade von dem Ganzen, die Zahlen steigen und so weiter, und merke, dass mich das irgendwie voll wahnsinnig macht. Also das weiß ich von mir auch, das ist nicht nur jetzt in Bezug auf Corona so, wenn ich irgendwie nicht weiß, womit ich rechnen kann. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß, wie du meinst, nicht, dass es in Vergessenheit geht.
Ja, weil ich
genauso.
Ich habe mir schon gedacht, was lieber wäre es mir wirklich, es wird mir klar gesagt, okay, so und so, das mach mal, aber dieses, ja, bitte irgendwie auf alles achten und weiß ich nicht, da tue ich mir echt schwer. Also ich merke halt auch so mit Leuten, die du in der Arbeit auch siehst und so, da denke ich mir, ja gut, mit denen kann ich mich ja auch so treffen oder nicht. Und es ist immer so ein ständiges Hin- und Hergerissensein zwischen, wie verhalte ich mich jetzt richtig und wie verhalte ich mich jetzt aber nicht übertrieben panisch.
Ja, und dass das jetzt irgendwie momentan so ein bisschen alles unausgesprochen ist, gell? Und es wird so an die Eigenverantwortung appelliert, was ja grundsätzlich super und wichtig und richtig ist. Aber dennoch, finde ich, verursacht es totale Verunsicherung und halt unterschiedlichste Herangehensweisen.
Ja.
Ich finde das auch momentan echt, kann ich mich nur anschließen. Es ist nervig und verunsichernd und irritierend, und ständig ist man mit diesem Thema konfrontiert. Das ist einfach mühselig, also.
Und wie?
Ja. Mhm. Mehr will ich dazu auch gar nicht zu meinen Befindlichkeiten sagen, weil ist ganz ähnlich. Also, ich bin ein bisschen gefrustet und genervt.
Ich hatte heute ein krasses Erlebnis, das muss ich nachher noch kurz erzählen. Ja, gut, und eben, Entschuldigung.
Bin ich gespannt. Genau, und eben nicht zu wissen, wo geht's hin? Ja, also, das finde ich auch eine totale Verunsicherung, auch in Richtung diverse Planungen, beruflich, privat.
Genau.
Du hast nichts in der Hand, ist einfach doof.
Ja, genau. Und das mit dem Planen, das stresst mich, glaube ich, auch am meisten. Weil ich wollte jetzt diese Pausenengel-Ausbildung anfangen, habe ich letzte Woche noch richtig viel vorbereitet und organisiert. Und jetzt weiß ich schon wieder gar nicht, ob das jetzt alles so stattfinden kann. Oder ja, jetzt habe ich ja eine Fortbildung mich angemeldet, weiß ich auch nicht.
Ja, da musste ich auch schon an dich denken, genau.
Also, alles solche Sachen, das stresst mich irgendwie, gell? Dass du halt nicht,
ist kacke. Geht bestimmt allen so.
Glaube ich auch.
Aber das musst du jetzt mal raus.
Das musst du raus. Was, glaube ich, gerade wirklich so wenig greifbar ist. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es letztes Mal so schnell ging. Es war ja letztendlich irgendwie ein Tag oder so, gell? Da war dann klar, die Schulen machen jetzt dicht. Und dann ging das ja irgendwie von Tag zu Tag, Schlag auf Schlag, kamen dann halt irgendwie die Entscheidungen. Und das ging, finde ich, damals so schnell, dass man gar nicht das irgendwie glauben konnte, dass das jetzt so ist.
Ja, das stimmt. Da hatte man die Ansage und fertig und aus. Wobei ich jetzt auch betonen will, ich will gar nicht, dass das wieder so ist, aber das wäre der nächste Super-GAU. Aber
ja.
Ja, Was musst du erzählen? Jetzt bin ich neugierig.
Also das muss ich jetzt wirklich kurz loswerden, weil ich es so krass fand. Ich war heute mit einer Freundin spazieren. Ja, also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, gut, dann gehen wir spazieren. Und dann sind wir halt in so einer Straße gegangen und da ist so eine ganz enge Kurve. Ja, und dann kam mit voll Karacho, also wir sind praktisch auf diese Kurve zugelaufen und von der anderen Seite der Kurve kam mit voll Karacho so ein Auto um die Kurve geschossen. 30er-Zone, wir da mit 4 Kindern.
Oh Gott.
Erstmal so erschrocken, ja. Und dann habe ich, glaube ich, einfach den sehr böse angeschaut.
Geil.
Und dann schaut er mich an, macht halt so eine Geste zu mir, haut die Vollbremsung rein, legt den Rückwärtsgang ein, fährt zurück und also es war jetzt irgendwie so ein 20-jähriger junger Typ, ja, und macht uns da an, so ungefähr, was ich ihn jetzt so angeschaut habe.
Echt? Ist der dann ausgestiegen oder hat das Fenster aufgemacht?
Nee, aber ich dachte mir, hey, der steigt jetzt gleich aus und schlägt uns zusammen. Das war so krass.
Dezent und, aggressiv. Okay.
Und wir waren halt 3 Erwachsene, weil der Mann von meiner Freundin war auch dabei. Der stand dann übrigens die ganze Zeit nur so im Hintergrund. Das ist mir auch, ja gut, wir 2 Frauen haben das dann natürlich halt geregelt.
Der Klassiker. Hey, und zugeschaut.
Krass, ich dachte mir echt, ich hatte echt kurz Angst, aber ich war dann wie gelähmt. Ich dachte mir, eigentlich hätte ich jetzt ja irgendwie sämtliche Deeskalationstechniken anwenden können, aber ich war erstens so, ich habe erstmal gar nicht gewusst, was jetzt hier los ist. Und zweitens war ich auch so angenervt von dem, weil das war halt so, der war halt vielleicht irgendwie zwischen 18 und 20, ja. Also ich dachte mir echt, null Einsicht auch, ja. Er ist gar nicht schnell gefahren. So, ja, es ging uns nur drum.
Genau.
Wegen den Kindern und keine Ahnung. Und man sieht es halt einfach nicht, weil das auch noch so eine Hecke. Also du siehst wirklich nicht, ob da jemand kommt. Naja, gut. Das hat mich echt.
Ist aber auch witzig, gell? Manchmal will man auch nicht Pädagoge sein. Und weil du gerade gesagt hast, und deeskalieren und klärend einwirken und so. Nicht. Man darf auch einfach mal grantig sein und den Konflikt heraufbeschwören.
Dass der da jetzt so überreagiert.
Ja, das ist echt, oh Gott.
Das würde ich nie machen. Würdest du das machen?
Nein.
Selbst wenn ich dich einfach blöd anschaut, dann fährst du doch einfach weiter, weil du dir denkst, gut, ja, schau mich halt blöd an.
Ja. Vor allem dadurch räumt das ja selber ein. Ja, ja. Also, dass er missgebaut hat und dass er es eigentlich weiß.
So vielleicht hörst du Befindlichkeit. Zu. So. Der hört bestimmt nicht zu.
Okay, ihr seht, wir sind heute nicht super gut gelaunt. Was eigentlich nicht stimmt. Eigentlich freuen wir uns total, dass wir endlich diesen Podcast heute wieder machen.
Ja.
Aber, ja, wie gesagt, man darf auch mal grundlegend genervt sein.
Und es ist auch mit diesem Podcast, ich dachte mir das jetzt heute, ich habe heute übrigens wieder Wein. Ich habe das mit dem Tee jetzt gelassen. Und jetzt kommt ja wieder langsam hier Richtung Lockdown oder es ist so im Kopf von den Leuten, dann kannst du wieder mit Alkohol anfangen.
Ach so, okay. Schau, dafür habe ich heute schon, ich habe heute Tee.
Nein.
Ja, Apfeltee. Sehr lecker.
Winnie Pooh.
Süß, gell? Das ist das Pendant zu der IA-Tasse.
Aha, das musst du gleich nachher fotografieren.
Hier. Ja.
Aber ich dachte mir dann so, wenn du dann so Alkohol trinkst und dann, das hat sich jetzt ein bisschen so angefühlt, als wenn man irgendwie zusammen weggehen würde oder so. Bescheuert, gell? Aber.
Ist so mädelsabendmäßig halt. Was es ja auch sein soll.
Genau.
Ja. Von dem her, sehr gut. Sehr, sehr gut. Rückblick, da muss ich jetzt gestehen, bin ich völlig blank. Da kam jetzt, glaube ich, nichts Großartiges mehr. Gell? Alles, was kam, war schon besprochen und gesagt. Dann machen wir weiter.
Außer, dass ich nochmal erwähnen will, jetzt kommt wieder mein Blick, die Ria sieht ihn. Es kam keine einzige Entweder-Oder-Frage für die Ria. Das finde ich nicht in Ordnung, weil ich bin heute dran. Jetzt haben wir schon 4.
Echt? Ich dachte irgendwie, dass ich dran bin.
Nee, der das Intro macht, ist nie dran.
Ah, so, jetzt habe ich mir so tolle Fragen überlegt. Mist.
Ja, dann mach du.
Nee, mal gucken. Also, so toll sind die außerdem gar nicht. Schon nicht mal das hatte ich mir auf dem Schirm. Oh Mann. Naja.
Das habe ich nämlich als Erziehungsmaßnahme gleich 4 Wochen gewartet mit dem Podcast, bis was kommt, aber es kam trotzdem nichts. Also haben wir jetzt heute halt gesagt, gut, dann machen wir trotzdem eine Aufnahme.
Ausnahmsweise. Das ist nämlich der eigentliche Grund, warum wir so lange gewartet haben. So ist es.
Und wegen Themen kamen ein paar Vorschläge. Da musste ich aber auch wirklich nachhaken nochmal. Und ehrlich gesagt, das waren alles Vorschläge, wo wir keine Ahnung davon haben. Aber ich sage es jetzt einfach mal. Und vielleicht hört ja jemand zu, der da sich auskennt und gerne mal dabei wäre bei einer Aufnahme. Dazu muss ich aber sagen, wir sind immer noch 2 Leute schuldig. Und ich gehe mal davon aus, dass eine der nächsten Aufnahmen auch mit einem Interviewpartner sein wird.
Ja, das habe ich mir vorhin auch gedacht, das müssen wir jetzt mal angehen, sonst machen wir uns unglaubwürdig und ich fände es auch so lustig und hätte so Lust drauf, das fände ich super. Voll. Also,
Aber auf jeden Fall, ich sage es jetzt mal kurz, die Themen waren soziale Arbeit in der Bundeswehr. Das fand ich ja hochspannend.
Stimmt, genau.
Wenn ach, da krass. Jemand zuhört, dann würde ich super cool finden. Dann soziale Arbeit im Betrieb, also betriebliche Sozialarbeit. Und da haben wir ja schon mal gesagt, dass wir da
null Ahnung haben.
Aber ich aber auch hochspannend.
Ja. Spannend fänden. Mhm. Aber da bräuchten wir wirklich jemanden von euch, der das macht oder da mehr Ahnung hat. Ja. Bitte, bitte, hiermit der Aufruf.
Noch irgendwas, aber das weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
Ich habe irgendwie nur die 2 abgespeichert.
Na, ist ja egal. Also, falls ihr das jetzt hört und ich wollte noch sagen, wir nähern uns echt ganz knapp den 500 Abonnenten. Das finden wir mega super.
Cool.
Und wenn 500 Abonnenten da sind, es gibt ja auch Leute, die das hören und uns nicht abonnieren, dann finde ich, ja, hätte ich zumindest eine Entweder-Oder-Frage kriegen können.
Vielleicht dann, wenn wir die 500 geknackt haben, Steffi. Ja.
Komm, als der uns jetzt eine coole Entweder-Oder-Frage schickt, der wird zur Jubiläumsfolge eingeladen. Ich verspreche das
hier. Und ihr könnt sie auch jetzt schicken, an die Steffi adressiert, im Sinne von, dass ich sie dann nächste Woche stellen kann.
Nein. Das könnt ihr natürlich nicht machen.
Wir geben die Hoffnung nicht auf, beziehungsweise die Steffi. So, also ich freue mich natürlich auch sehr. Ja, wir starten. War es ja doch noch ein bisschen lustig. Jetzt wird es gleich wieder ein bisschen unlustig. Ich finde es ganz schwierig, auch das Thema irgendwie einzuleiten. Andererseits ist es wahnsinnig wichtig und hat einfach eine Daseinsberechtigung und finden wir, muss auch enttabuisiert werden. Wir sprechen vom Thema, ich nenne es jetzt einfach mal, Umgang mit sexualisierter Gewalt im Pädagogen- und Fachkontext. Wie kommen wir drauf? Wir kommen deswegen drauf, natürlich ist es im Alltag immer wieder da, man hat immer so ein bisschen Angst davor, also uns geht's oder mir geht's zumindest so. Mhm. Das heißt Angst, Angst im Sinne von nicht zu wissen, oh wei, wie reagiert man da jetzt? Und ja, und das andere, ich hatte jetzt vor kurzem dazu eine ziemlich spannende Fortbildung auch, deswegen war das für mich einfach jetzt hochpräsent und die Steffi hatte gar nicht so lange her da auch eine sehr spannende und einprägsame Begegnung im Sinne von, du warst auf einer Fachtagung, gell?
Ich war auf einer Fachtagung, ja.
Ja, auch zu dem Thema.
Vor dem Lockdown war das.
Das ist schon länger her, gell? Aber ich weiß noch wie heute, wie du da auch damals wirklich drüber gesprochen hast. Mhm. Und das ist einfach, genau, Fachtagung, wo du auch wirklich profitiert hast in dem Sinne, einfach, dass man da mal hinschaut und sich auch zugesteht, da hinzuschauen, weil es ist einfach vorherrschend, stimmt nicht, aber es ist ein wichtiges Thema und es sind keine Ausnahmefälle. Das habe ich jetzt durch diese Fortbildung auch nochmal vor Augen gehalten bekommen, du auch bei der Fachtagung. Das ist unter uns die Thematik in den ganzen vielen Bereichen und wir haben uns gedacht, wir gehen da heute mal drauf ein. Allerdings ganz wichtig, hier jetzt wirklich, weil es einfach doch ein noch sensibleres Thema als alle anderen irgendwie ist, wirklich auch wichtig nochmal zu betonen. Wir haben hier weder irgendwelche Fachausbildungen dazu, noch sind wir irgendwie Profis oder die Superfachleute. Genau, wir sprechen da heute drüber, so mit unseren Erfahrungen, beziehungsweise auch das, was wir von Fortbildung und Fachtagung mitgenommen haben. Und bitte alles ohne, wie sagt man?
Ja, ohne da jetzt irgendeinen fachlichen Background von uns zu erwarten, weil das ist einfach nicht so. Ja. Also ich denke, wir haben damit Berührungspunkte, du und ich, und wir haben einfach, ich glaube, das war ja auch noch vor dem Podcast und da habe ich dann auch gesagt irgendwann zu dir, da müssen wir auch mal drüber was machen und ich weiß noch, dann warst du bei dem ersten Teil von dieser Fortbildung, du hattest ja 2 Blöcke irgendwie.
Genau, ja.
Und dann haben wir schon gesagt, gut, wenn du den 2. Block hast, das haben wir damals schon so gesagt, dann machen wir da auch mal was dazu und das hatten wir gar nicht mehr im Kopf, aber du kamst dann wieder und ich glaube, dann war es einfach so, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt so viel gehört, was uns so beschäftigt und was wir so krass auch finden und das wollen wir einfach zusammentragen. Also wir erzählen jetzt auch viel, was wir auch nur gehört haben von anderen, von Opfern, von Angehörigen, von was wir auch selber erlebt haben. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, okay, das ist in Stein gemeißelt oder sonstiges.
Ganz genau.
Es geht hauptsächlich darum, dass wir beide so das Gefühl haben, okay, das ist was, das musst du einfach auch mal thematisieren und das muss man einfach mal sagen, damit die Leute da auch vielleicht, ich würde jetzt nicht, ja, aufmerksamer oder halt, dass die Leute einfach wissen, das gibt's und das ist jetzt nichts, was man nur im Fernsehen sieht, so ungefähr.
Ja, ganz genau. So ist es. Und auf der anderen Seite auch, was mit Sicherheit nicht heute unser Ziel ist, jetzt hier alle verrückt zu machen und die Pferde scheu, weil das war jetzt so, um kurz vorzugreifen, eine große, große Erkenntnis. Bitte Ruhe bewahren, wenn dieses Thema einen berührt in der Berufswelt. Natürlich nicht wegschauen und dranbleiben, aber bitte keine Schnellschüsse starten. Das, glaube ich, traue ich mich jetzt zu behaupten, dass das so ein ganz großes, eine Hauptbotschaft auch ist und war aus dieser Fortbildung. Genau, man soll auch jetzt nicht überall Gespenster sehen, aber halt einfach, genau, mit Hirn da das mit im Blick haben, dass es das halt auch gibt. Und nicht in Panik verfallen, wenn es einen vielleicht mal berühren sollte. Was durchaus sein kann, ganz genau. Wir haben uns tatsächlich heute, einfach weil wir da eben nicht die Fachleute sind, jetzt auch nicht konkret, jetzt hier keinen konkreten Inhalt gemacht, weil wir auch gar nicht genau wissen, wie man das am besten aufbaut. Was ich mir gedacht habe, was ich einfach spannend fand, weil ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm, obwohl es eigentlich total logisch ist, einfach vielleicht mal als vorab die verschiedensten Varianten von sexualisierter Gewalt, die hätte ich ganz kurz mal angeführt. Ja, okay. Weil ich finde, da ist die Herangehensweise natürlich jedes Mal sehr unterschiedlich. Ja. Auch die Hintergründe für die Betroffenen. Ja. Was ich auch spannend fand, übrigens, ungern hören die Leute, auch die betroffenen Leute, Opfer, die sie keine Opfer sind, weil Opfer macht einfach die Betroffenen so. Opfer ist so ausweglos in der Begrifflichkeit. Ja. Und das wurde uns da so einfach nahegebracht, zu sagen Betroffene und eben nicht Opfer. Egal, ob jetzt Kinder oder auch Erwachsene. Und unterschieden wurde eben jetzt konkret in dieser Fortbildung, aber ich glaube, das kann man ganz gut verallgemeinern, denke ich, dass es einfach mal betroffene Kinder durch Erwachsene gibt. Mhm. Also sprich, entweder der Vater oder der Onkel oder auch wer Fremdes ist
übergriffig. Fußballtrainer oder...
Fußballtrainer, auch ganz wichtiges Thema im Vereinswesen, genau, ist übergrifflich gegenüber einem Kind, kann ein Kind oder auch ein Jugendlicher sein. Übergrifflichkeiten unter Geschwistern ist auch durchaus Thema, also dass es wirklich auch bis zum Geschlechtsverkehr kommen kann, wo einfach verschiedene Machtverhältnisse oder Über-Unterordnungsthematiken ausgenutzt werden, was aber nicht heißt, dass die sich gegenseitig hassen. Oft ist da wohl eine ganz enge Bindungsthematik dennoch da, was wichtig ist beim Reagieren. Das fand ich sehr, sehr eindringlich. Mhm. Übergriffe unter Gleichaltrigen finde ich auch ein wichtiges Thema. Betrifft es dich zum Beispiel auch durchaus mal in der Schule, gell, oder im Kindergarten. Und da ist irgendwie auch, das fand ich sehr spannend oder wichtig, einfach das im Kopf zu haben, unterschieden worden. Gerade jetzt im Kindergarten, wo hören denn die Doktorspielchen auf und wo fangen echte Übergriffe an?
Kannst du dazu sagen?
Das wurde da so benannt und das fand ich irgendwie sehr eingängig. Also ich glaube, die Schule, da ist es schon gar nicht mehr mit Doktorspielchen so das Thema, aber im Kindergarten haben wir das da so beleuchtet, dass das durchaus, wenn ein 3- und ein 4-Jähriger, weiß ich nicht, sich mal auf den Po hauen oder auch was angreifen oder so. Das muss jetzt nicht zwingend hier eine Übergrifflichkeit sein mit sexualisiertem Hintergrund. Es kann schon auch Körper erforschen und Neugierde sein.
Ja,
gibt es ja auch diese Phase, laut Freud, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Also das einfach im Kopf zu haben, aber natürlich dennoch hinzugucken. Das heißt immer nicht, dass man deswegen nichts tut oder das ignoriert. Oder eben, wann fangen wirklich Machtübergriffe an, im Sinne von, dass einer ein anderes Kind oder einen anderen Kindergartenkollegen oder Mitschüler zu was zwingt, was wirklich schon heftigere Ausmaße hat. Okay. Mhm. Das war da auch nochmal so unterschieden. Und gerade bei Kindern fand ich auch wichtig, da hattest du oder hatten wir ja auch schon immer mal wieder Themen, hier nicht von Täter und Opfer zu sprechen. Also das wurde uns auch eingebläut und das hatte ich auch vor der Fortbildung schon in einem Fall. Das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, weil wir reden hier von Kindern. Ein Kind mit 7 Jahren oder mit 4 Jahren kann kein Täter sein. Ja. Das mag mit Sicherheit irgendwelche Schwierigkeiten selber auch haben, warum es so agiert. Und da muss man dann hinschauen und unterstützen und abstellen gegebenenfalls, aber dieses Kind kann kein Täter sein. Also so haben wir das so diskutiert und das hat sich jetzt mit meiner persönlichen Haltung auch wirklich völlig, war völlig gleich. Und dann war auch noch, das hat mich sehr betroffen gemacht, das soll einen eigentlich nicht betroffen machen, aber es ist krass. Ich fand es krass, weil ich nicht wusste, dass es das so gibt, dass das so tatsächlich stattfindet. In dem Ausmaß und genau, das ist immer so krimimäßig, wirklich die rituelle sexualisierte Gewalt. Also da kannst du vielleicht nachher nochmal näher drauf eingehen. Das war nämlich so auch mit Hauptthema deiner Fachtagung damals, gell? das wirklich in insektenartigen Gruppierungen wirklich Kinder ja eigentlich persönlichkeitstechnisch gesplittet werden, traumatisiert werden, um die dann für bestimmte Handlungen zur Verfügung zu stellen, das eben manchmal wirklich erst spät im Erwachsenenalter aufploppt, weil das eine solche Traumatisierung war und auch was da passiert ist, die das so abspalten und verdrängen, teilweise verschiedene Persönlichkeiten sogar ausprägen und das gar nicht mehr wissen.
Ja.
Fand ich faszinierend im Sinne von krass. Ja.
Ja.
Also jetzt nicht an jeder Ecke, bitte das jetzt nicht an jeder Ecke vermuten und sehen. Da musste ich mich selber auch wieder runterholen. Das finde ich auch ganz wichtig zu betonen. Aber zu wissen, das gibt's und das kommt vor. Das ist kein Märchen. Und ja, das wären jetzt eben so eine kleine Unterteilung von Varianten, wo sexualisierte Gewalt stattfinden kann bei Kindern, Jugendlichen, aber natürlich auch Erwachsenen. Und es gibt mit Sicherheit, du hast es gerade angesprochen, noch verschiedenste andere Varianten beziehungsweise Untergruppen, Unterteilungen oder auch Bereiche, die wir jetzt gar nicht genannt haben, wie die Pornografie und so weiter. Es würde jetzt einen Rahmen sprengen, aber einfach, dass bewusst wird, es gibt unterschiedliche Settings, sage ich es auch mal wieder.
Settings.
Settings. Einfach
Setting klingt aber auch krass irgendwie, gell?
Ja.
Ja, okay, gut.
Unterschiedliche
Möglichkeiten.
Möglichkeiten, ja.
Varianten. Und
das ganze Varianten. Wie es passieren kann. Ja,
genau.
Ihr seht, wir tun uns schwer bei dem Thema, aber wir reißen uns zusammen, dass wir trotzdem jetzt klar bleiben und hier soll keine Heulfolge werden.
Das nee,
ist auch um ganz Gottes wichtig.
Willen. Was hast denn du für Erfahrungen damit gemacht im Jugendamt bisher? Oder im privaten Bereich? Kann auch sein.
Im privaten, Gott sei Dank, glaube ich, gar nicht bisher. Nein, wir haben jetzt nichts präsent. Ja, im Jugendamt schon hier und da, aber Gott sei Dank in Anführungsstrichen relativ selten. Gott sei Dank deswegen, weil es ein heftiges Thema ist. In Anführungsstrichen, Gott sei Dank, wahrscheinlich wäre man öfter damit konfrontiert, wenn es öfter aufkommen würde. Ja. Ja, also ich hatte einen heftigen Fall tatsächlich, wo eine Kindesmutter ihr damals, glaube ich, dreijähriges Kind tatsächlich missbraucht hat, weil sie von ihrem Lebensgefährten dazu gezwungen wurde, in Anführungsstrichen. Genau, das war heftig. Es war auch deswegen heftig. Das wurde sehr viele Jahre später erst bekannt, indem sich die Mutter selbst anvertraut hat oder mitgeteilt hat. Und ich fand es da ganz heftig. Da passt wieder so ein bisschen das Thema von vorhin dazu, dass sogar in dem Fall kann man schon von Täter sprechen, weil ja erwachsen, ja, die hat es meines Erachtens nicht böswillig gemacht. Die hatte überhaupt kein Gespür dafür, dass was sie da macht, was für eine Grenze, für eine unnatürliche und unmenschliche Grenze sie überschreitet. Die war sich letztlich, ist auch bis heute, ist inhaftiert, bis heute sich eigentlich nicht wirklich einer Schuld bewusst. Also mit Sicherheit sagt sie jetzt, das war falsch und es tut mir leid und so, aber ich glaube, sie hat es noch nicht verstanden. Ist eine Unterstellung, aber ich habe den Eindruck, vielleicht hat sie selber was in die Richtung erfahren oder andere Traumata erlebt, dass sie einfach da auch eine gewisse Abspaltung, das sind jetzt wirklich Vermutungen, aber das ist das Einzige, wie ich es mir erklären kann, weil es an sich durchaus eine liebende Mutter ist. Also muss ich echt ganz klar sagen, die hat da auch ganz tolle mütterliche Anteile, was ich so erlebt habe und erfahren habe. Aber ja, diese Übergriffe, es waren mehrere, konnte sie, glaube ich, bis zuletzt nicht verstehen, warum das jetzt alles so tragisch finden und da so jetzt geahndet wird. Das ist so mein Fall in der Richtung. Der Bub macht eine ganz tolle Entwicklung, ist in einer tollen Einrichtung. Also das ist ganz, ganz prima und ein schöner Verlauf, in Anführungsstrichen. Aber dem geht's gut und es wird auch aufgemacht, das Thema mit ihm. Und ja, der hat, glaube ich, eine gute Chance, da jetzt eben das bewusst zu kriegen. Also das, denke ich, ist ganz wichtig, weil wenn sowas, glaube ich, passiert und das wird nicht aufgearbeitet, kann sich das dahingehend auswirken, dass die eben wirklich selber dann, also dann die Betroffenen, in dem Fall der Bub, dann selber kein Gespür für richtig und falsch und Grenzen anderer und Distanz und so weiter, Nähe, Distanz bekommen. Deswegen, finde ich das einen tollen Verlauf, was der Bub da, oder Entwicklung, was der Bub da macht. Das ist ein ganz lieber Kerl. Und das ist so der heftigste Fall, wo ich konfrontiert war.
Aber ist es so an der Tagesordnung im Jugendamt oder sagst du, das sind jetzt die Seltenheit, die Fälle?
Es sind Ausnahmefälle. Mhm. Es sind wirklich Ausnahmefälle. Was haben wir immer mal wieder? Das ist auch ganz schwierig bei Konfliktsituationen zwischen Eltern. Mhm. Oft im getrennten Aspekt, ja, also wenn die getrennt lebend sind und dann der eine Elternteil die Sorge hat und formuliert, das Kind wird vom anderen Elternteil in welcher Form auch immer sexualisiert belastet, ja, oder es gibt Übergriffe in der Richtung. Mhm. Da gibt es von bis, es ist nie jetzt irgendwie, da wird auch nie was Konkretes geschildert, sondern immer nur die Sorge und das Kind hat geäußert, das, aber dann wird es auch wieder ganz schwammig, was man in alle Richtungen auslegen kann. Ja, ist, finde ich, ein wahnsinnig sensibles Thema, weil oft, klar, also natürlich macht man sich Sorgen als Elternteil, wenn man sowas hört. Ja. Oft, sage ich jetzt aber auch ganz ehrlich, schwingt dieses Konflikt-Setting durchaus auch mit.
Dass du nicht sicher bist, will jetzt der eine dem anderen vielleicht ans Bein pinkeln, sorgerecht oder keine Ahnung und so weiter.
Kann ja auch mal gelegen kommen, mal
blöd gesagt. Ist ja auch, glaube ich, nichts Seltenes, muss man auch sehen. Also es gibt natürlich diese eine Seite, aber es gibt natürlich auch die andere Seite, dass das auch benutzt wird. Ja.
Ja.
Leider. Also, dass man sich das halt
im Ärger dann
belasten. Dann
eingesetzt wird, quasi als Mittel zum Zweck sozusagen. Ja. Ja. Und ich muss sagen, jetzt würde natürlich die Folgefrage kommen, wie geht man auf sowas ein? Und da muss ich leider immer wieder, es ist total fallabhängig, aber das fordert uns jedes Mal neu, muss ich echt sagen. Weil auf der einen Seite darf man und will man das natürlich nicht abtun. Ja. Auf der anderen Seite muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig daran herangehen. Wir versuchen es dann wirklich immer unaufgeregt transparent zu machen. Mhm. Oder es wäre jetzt so eine Herangehensweise, das wirklich in der Hoffnung, das aufzuklären. Ja, zu gucken, wie kam es denn zu der Äußerung, um dann wirklich auch zu schauen, dass es für beide Eltern offen ist, dass das Kind parallel oder bestenfalls vorab auch schon gut angebunden ist an die Schulsozialarbeiterin zum Beispiel oder auch die Kita-Leitung, aber unaufgeregt. Ja, also nicht, dass jetzt hier alle die große Panik kriegen.
Ja.
Und bisher hat sich das immer aufgelöst, tatsächlich. Ja. Weiß aber nicht, ob das richtig war oder falsch. Ja, aber bisher hat sich das soweit konnte herausgearbeitet werden fürs Kind, dass alles in Ordnung ist und soweit man das halt rausarbeiten kann.
Ja, das
muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Das können wir nicht wegdiskutieren. Aber mehr kann man halt auch nicht machen. Also, muss ich jetzt auch sagen.
Kannst du auch nicht. Und du kannst ja auch.
Ist, aber
es ist wirklich so. Ja. Also, du kannst ja auch nicht. Ich hatte mal vor ewigen Zeiten einen SPFH-Fall, wollte ich die Familie vorstellen. Mache ich irgendwann mal. Der LMVMK hat übrigens gesagt, er hätte jetzt gerne mal eine Fallfolge übrigens. Kurz
so ein bisschen, Fall kommt ja heute schon immer wieder mit rein.
Da war das so, dass irgendwie die Vermutung war, dass der Junge vom Nachbarn, also das war echt voll krass, die Story, da war das so, die haben in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt und der Nachbar, da war die Polizei schon lange auf dem auf den Fersen, weil da irgendwie so im Raum stand, dass der so pädophil ist halt. Und mein Gott, also im Endeffekt, da kam dann die Polizei und hat dann dieses Kind da befragt. Und du hast halt genau gemerkt, die wollen den halt so ungefähr jetzt nur mit irgendwas dran kriegen. Und dieses Kind hat dann auch nichts gesagt. Und es war dann auch so eine Nachbarschaftsfehde zwischen der Mutter von dem Kind und diesem Typen. Und ach, also es war echt total krass. Und im Endeffekt dachte ich mir auch, es ist halt, woran willst du das festmachen? Weil du kannst ja auch irgendwelche Erwachsenen können ja auch ihre Kinder so impfen, dass sie da irgendwas erzählen. Wie willst du das rausfinden, wenn du nicht jetzt tatsächlich bei einer Vergewaltigung, wo ein Opfer, das nenne ich jetzt schon so, dann zur Polizei geht und oder ein Betroffener, sagt man da auch Betroffene bei so Vergewaltigungen?
Und
Betroffene, die das vergewaltigt wurde irgendwo auf der Straße und dann gleich zur Polizei geht, wo du dann halt auch medizinisch untersucht wirst und dann halt auch
die Nachweise hast sozusagen.
Spuren gesichert werden sozusagen, dann ist das natürlich was anderes, als wenn du Jahre später oder wenn du jetzt auch kein Videomaterial hast oder so, das ist ja bei der Kinderpornografie dann wahrscheinlich immer so dieses, sind es halt so die besten Beweise, die du dann haben kannst, in Anführungsstrichen, aber ja, das ist schwer, das halt dann nachzuweisen, oder? Also
total. Und ich finde auch, man ist dann wirklich, also jetzt wir nochmal, Das finde ich nämlich auch ganz wichtig, zu unterscheiden, wir sind die Pädagogen, wir sind keine Ermittler. Unser Ziel ist auch überhaupt nicht, das jetzt rauszuarbeiten, was da wie wann passiert ist und wer ist der Täter und damit der Ding festgemacht wird, so ungefähr, sondern, also das wurde mir in dieser Fortbildung auch so klar, weil ich immer sofort auf diesen Gerechtigkeitswahn gerutscht bin, sagen, boah, da muss jetzt aber sofort eingesperrt werden und das muss man doch irgendwie jetzt nachweisen. Und da wurde uns schon auch wirklich eingebläut, habt den Fokus, wenn man jetzt von Minderjährigen spricht, auf dem Kind, auf dem Jugendlichen, wie auch immer. Ganz oft ist denen überhaupt nicht geholfen, wenn es da von jetzt auf gleich bei einem Verdacht die Familie entzweit wird. Auch das Thema, bringt man es zur Anzeige, wie was auch, also das soll erstmal überhaupt nicht im Fokus stehen. Mhm. Wichtig ist natürlich, wenn der grobe Verdacht da ist, dass das abgestellt ist. Also der Schutz, der akute Schutz muss sichergestellt sein. Ja, dann muss man wirklich, da geht es um Erarbeiten in Gesprächen mit, man soll ganz viele Ressourcen auch nutzen. Wenn das Kind jetzt bei JAS angebunden ist und da gibt es schon eine Vertrauensbasis, brauche ich jetzt als Frau Jugendamt, die ich kenne das Kind nicht, reinpreschen und das befragen wie eine Polizistin so ungefähr, sondern da wirklich nutzen, sich zusammentun und da darf auch Zeit ins Land gehen.
Ja.
Also um einfach zu gucken, wie kann man jetzt in dieser Situation diesem Kind mit seinem Gefühlsleben auch, ja, einerseits ist vielleicht der Vergewaltiger Täter natürlich und bösartig, andererseits auch eine wichtige Bezugsperson vielleicht.
Ja. Ja.
Es kann gerade in Geschwisterübergrifflichkeiten groß der Fall sein. Da war ein ganz spannender Fall, den wir hatten. Da hat man dann auch, das war der große Bruder ist mit der kleineren Schwester, die war, glaube ich, 11, wo es wirklich, glaube ich, fast bis zum Verkehr kam. Und man hat sie dann auch rausgeholt aus der Familie. Aber die war völlig bindungstechnisch dann komplett zerstört gefühlt, weil zu den Eltern hatte sie eh keinen guten Draht und der Bruder war eigentlich das Einzige, was sie hatte, ganz, ganz wichtig. Das Schlimme, was passiert ist, das hat sie halt in Kauf genommen. Und die hatte ziemlich wirklich drunter gelitten, ist letztlich auch wieder zurück in die Familie nach Gutachten und so weiter. Die haben es dann so nett formuliert, die Vortragenden, mit dem Erfolg, die wird sich jetzt halt nicht mehr anvertrauen, weil sie sowas nicht mehr erleben möchte. Mhm. Also da wurde das so deutlich und das fällt mir jetzt sogar schon so schwer zu erzählen, ja, weil man sich gleich selber so als schrecklich fühlt. Ja.
Ja.
Wie kann man nur so eine Haltung sagen oder so ein Vorgehen benennen, ein mögliches. Aber eben manchmal ist unaufgeregt und mit Ruhe und mit hinschauen wirklich einfach doch angesagt. Ja,
und es ist vielleicht auch nicht immer das Beste, sofort irgendein Kind irgendwo rauszuholen. Das ist zwar das Erste, was dir sofort aufploppt, ja, wenn du selber irgendwie Mutter oder Tante oder sonst was bist, ja, und dann kommst du sofort gehen. Aber da musst du auch sehen, dass das vielleicht auch schon das klingt jetzt auch hart, was ich sage, aber es passiert schon seit Jahren, ja. Und jetzt das Kind einfach aus der Familie zu reißen, nicht mal irgendwie, ja, das ist ja auch ein krasser Schnitt, dann auf. Es geht dann oft auch ganz schnell in solchen Situationen. Gell?
Ich glaube, da liegt das Problem, wenn das...
Ja, und dann kommen die da von jetzt auf gleich, können sich vielleicht überhaupt nicht mehr, können nichts mehr dazu sagen oder, ich finde da gerade gar keine Worte dafür. Also ich glaube, da musst du schon irgendwie ganz, ganz gutes Gespür dafür haben. Und deswegen ist es auch gut, dass du gesagt hast, wir sind bei jedem Fall wieder, es ist wieder eine große Aufregung. Ich glaube, so muss es auch sein, weil jeder Fall ist halt auch anders. Und weißt du, es kann ja auch eine Jugendliche kommen und sagen, mein Vater missbraucht mich, ich will sofort da raus. Ja, also das ist natürlich was anderes.
Völlig anders gelagert, da ist sie schon so weit.
Genau.
Und wenn man das jetzt mal gegenüberstellt, ich finde es gerade total spannend, darüber zu reden. Ja. Diese zwei Fälle, das Mädel kommt und sagt, sie packt es nicht mehr, sie will raus, dann ist die Frage oder die Antwort sehr klar. In dem anderen Fall, hätte man vielleicht wirklich, wie du sagst, das passiert seit Jahren oder schon lang, wirklich zu gucken, wie kriegt man denn das Mädchen jetzt dahin, dass sie sagen kann, ich will da raus, zum Beispiel.
Genau.
Ja. Oder zu gucken, wie kriegt man es denn hin, dass man sagt, der große Bruder, ist es wichtig, dass sie es auch einsieht, dass der große Bruder Hilfe braucht und dass der rausgeht, wäre ja auch eine Option.
Ja.
Eigentlich die bessere, vielleicht sogar. Aber eben, da müssen die Opfer, die Betroffenen mitgehen können. Das habe ich so mitgenommen. Das muss erarbeitet werden und nicht über deren Kopf hinweg.
Das und in ihrem Tempo. Ich glaube, da hat jeder auch ein eigenes Tempo.
Ja,
also das glaube ich auch. Wir hatten mal am Gymnasium einen Fall, das ist auch nicht bei mir, sondern bei einem Kollegen aufgeploppt, da kam ein Mädchen und das finde ich so krass, wenn man sich das jetzt so komplett anschaut. Die hat halt dann erzählt, dass sie vom Vater missbraucht wird und das fing genau an, als sie 14 wurde. Das ist nämlich nicht mehr Missbrauch an Kindern, sondern an Heranwachsenden oder so. Sind es 14 oder 15? Ich glaube, dass sie 14 wurde.
14 ist so das genau. Knackpunktalter. Mhm.
Da fing das an. Und die hat sich dann auch relativ schnell da in der dem Schulsozialarbeiter anvertraut. Und da ist dann auch die riesige Maschinerie angesprungen. Und da war, also da fanden jetzt mehrere Punkte bei dem, was du jetzt gesagt hast, an die ich dazu sagen möchte. Da war es erstmal auch so, dass ganz klar auch die Anweisung kam von sämtlichen Seiten, weil dann alle Gespräche auch in der Schule stattgefunden haben, auch mit Jugendamt und Polizei. Und der Vater ist auch inhaftiert. Also inzwischen ist er, glaube ich, sogar schon wieder draußen, dass wir dann nicht fragen durften. Wir durften nicht fragen nach diesem Missbrauch, sondern sie durfte natürlich von sich aus was sagen, aber du durftest nicht gezielt nach irgendwas fragen, sondern man durfte nur das nehmen, was halt von ihr kommt, zum Beispiel. Das ist noch so das, was ich noch dazu weiß.
Und darf ich da ganz kurz einhaken, weil das da echt gut passt und so wichtig ist, das auch an alle Kollegen. Man ist ja genau, oft läuft man Gefahr, dass man dann fragen will und so weiter.
Nachwort. Ja, wie war das?
Nachwort. Und das ist in, glaube ich, verschiedenster Hinsicht ein absolutes No-Go. Jetzt kriege ich es nicht mehr genau zusammen. Also A, es ist, glaube ich, für die Betroffenen arg.
Das ist immer eine Retraumatisierung. Also das weiß ich von einer Freundin.
Genau, in deren Tempo sein. Und wenn die Polizei da dran ist, ganz wichtig, auch für alle Kollegen, Finger weg.
Ja.
Wenn die Polizei da ermittelnd dran ist und wir bohren da in irgendeiner Form nach, A, können wir richtig eins auf den Deckel kriegen und B, machen wir die Aussagen der Betroffenen dadurch kaputt. Wenn ich es richtig verstanden habe, ihr könnt mich korrigieren, aber ich habe es so verstanden, das war jetzt aber gar nicht aus dem Vortrag, sondern ein Austausch mit einem Kollegen. Wenn man da mit einer Jugendlichen oder einem Kind vorher spricht über das Thema, dann läuft es unter Beeinflussung. Und somit ist deren Aussage dann eigentlich nichts mehr wert. So, ganz grob. Also einfach das nochmal ganz wichtig abzuspeichern. Wenn Polizei, und das ist immer Thema, ob die Polizei da dran sein könnte, bitte immer das auf dem Schirm haben und dann die Finger wirklich stillhalten. Und wenn man dran geht, wir machen es in Rücksprache mit Polizei. Ja. Wir fragen, wo seid ihr, was dürfen wir nicht?
Aber das finde ich jetzt schon nochmal spannend, weil wenn die jetzt kommt in der Schule, also weißt du, wenn es gerade so hochploppt, das ist gerade alles hoch aufregend. Die Polizei ist dran, sie weiß vielleicht schon, okay, der Vater wird inhaftiert und sie hat einfach in der Schule einen Mordsdruck auf einem Gymnasium und sitzt da zum Beispiel im Unterricht und merkt, hey, ich pack's gerade gar nicht mehr, ich muss jetzt hier raus und ich muss jetzt mit irgendjemandem reden. Ja, und dann gehst du zum Schulsozialarbeiter, weil du halt in so einer Situation ist es ja wahrscheinlich, dass die dann vielleicht einfach auch mal so Phasen hat, wo sie einfach mal rauslassen muss. Und die kommt und erzählt dir einfach davon. Dann musst du sagen, nee, Entschuldigung, ich will das jetzt nicht hören oder was? Also ich meine, kann man dann nicht...
Also ich glaube, dass, wie du vorhin gesagt hast, dass die das erzählen darf, bin ich mir ziemlich sicher, es wäre komisch. Nur du darfst nicht aktiv nachfragen, ach krass, und wie war denn das und wann das letzte Thema Mal
genau.
Und so.
Ja, genau.
Das darfst also du das da, genau, und ich weiß es auch echt auch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das so rausgehört habe. Mhm.
Also das weiß ich auch noch von damals, dass wir nicht,
es
war klar, wir dürfen nicht gezielt nach diesem Missbrauch fragen, sondern dürfen natürlich fragen, wie es ihr geht und wie es jetzt gerade, weißt schon, aber du darfst nicht fragen, was ist da genau passiert, wann und wo und wie auch immer.
Und wie und so weiter.
Wenn so diese Ermittlungen laufen, darfst du das nicht.
Ja, da würde ich wirklich auch, also ich finde das eine totale Entspannung zu wissen, dass wenn man mal mit so einem Thema konfrontiert ist und das, mein Gott, hey, wo hört Erzählen auf und wo fängt Nachfragen an? Ja, da würde ich schlichtweg dann auch einfach mal die Polizeiinspektion vor Ort, kann man ja einfach dann kollegial anrufen, fragen, wir haben hier gerade dieses und jenes, ich weiß, die Polizei ist dran. Was darf ich, was darf ich nicht?
Ja.
Denke ich, macht Sinn.
Ja.
Genau. Mhm. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber das fand ich jetzt so wichtig, das zu betonen.
Ich fand bei dem Fall so schlimm oder so, das hat mich, also ich war da, wie gesagt, als das so akut war, nicht drin, aber als ich dann nach dem zweiten Kind sozusagen wieder zurückkam, war die bei mir in Beratung. Das war halt dann, zwei, drei Jahre später oder so. Mein Vater war im Gefängnis und dann kam die zu mir in Beratung und auf einmal fing die halt an, mir das alles zu erzählen. Ich war dann auch voll geflasht irgendwie, weil die war auch in so einer Beratungsstelle, da können wir nachher nochmal drauf eingehen, für Betroffene sexueller Gewalt. Und auch, ich weiß nicht, ob die auch Täter, also...
Ganz viele Beratungsstellen machen das nicht.
Nee, ich glaube, die machen auch nur für Betroffene. Was sagt man denn dann zum Täter?
Das ist wohl echt, also bei uns in der Region durchaus, also du meinst es von der Begrifflichkeit?
Ja.
Täter ist, glaube ich, im Erwachsenenbereich Täter.
Okay.
Ja, nur bei Kindern nicht.
Okay.
Ja. Mhm. Bei Kindern ist es der Übergriffige, habe ich gelernt.
Der Übergriffige, okay. Ja gut, also dann war es ein Täter. Und die war auch in der Beratungsstelle, kurz nachdem das dann aufkam und so weiter. Und da konnte die sich null öffnen. Und die hat dann auch einfach 3 Jahre gebraucht. Und dann fing die an und hat dann da die krassesten Geschichten irgendwie erzählt. Und es war für mich auch hart, das irgendwie aushalten zu müssen, gell? Und was ich so krass fand, die hat vorher schon so krasse Gewalt erlebt durch diesen Vater. Also das ist eigentlich seit kleinstem Kindesalter hat die massive psychische und physische Gewalt erlebt. Und als der dann gemerkt hat, okay, jetzt wird sie dann mehr halt größer und erwachsener und kommt in die Pubertät.
Mehr,
und dann war sie
Frau.
Auch endlich 14 und dann war es nicht mehr sexueller Missbrauch an Kindern. Dann hat er sich gedacht, dann wurde der auf einmal nämlich total lieb. Ja, dann hat er ihr Sachen gekauft und so weiter und so fort. Und ja, und dann aber, das war dann für sie, sie hätte ja schon vorher mal kommen können. Das war, weißt du, wie ich meine? Also sie, das hat sie immer ausgehalten, aber das war dann so der, das hat sie dann nicht ausgehalten. Also da.
Ja, da sind wir wieder beim Tempo.
Ja, gell? Das war also, dann für sie, also sie hätte ja schon lange vorher mal sich Hilfe holen können, weil diese Gewalt, die vorher erlebt hat, die war wahrscheinlich viel krasser als der Missbrauch an sich, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann. Ich meine, das ist ja auch ein ganz subjektives Empfinden, das will ich jetzt gar nicht irgendwie werten, aber für jetzt so für das, was ich mir anhören musste, ich gehe jetzt nur von meinem, ja. Was ich
war
gehört
das vorher
habe, fand
krasser.
Ich das vorher viel krasser, was passiert ist. Und ja, was ich bei dem Fall, und das wollte ich einfach jetzt auch nochmal sagen, weil die kam dann in Beratung, hauptsächlich deswegen, weil sie gesagt hat, okay, das war irgendwie, weiß ich nicht, die kam irgendwie im, sagen wir mal, Januar und hat dann gesagt, der kommt jetzt im September wieder raus. Ich weiß überhaupt nicht, wer mir der jetzt hilft, weil der bringt mich um. Ja, der bringt mich um, sagt sie, weil die hat so eine krasse Gewalt erlebt durch den. Und sie sagt, wenn der jetzt wieder aus dem Gefängnis rauskommt, ich habe Sorge, der tut mir was an. Ja.
Wirklich Angst gehabt.
Und ja. Da fand ich, das hat mich, weil ich habe dann gedacht, ja, okay, gut, aber da muss es doch irgendwie was geben. Ich meine, das war die war ja noch nicht mal volljährig, ja. Also ich dachte mir, was für eine Unterstützung kriegt so eine Betroffene, ja, die, ja, also das wäre noch so eine Frage für mich, also die bis heute offen ist, dass ich nicht wusste, okay, wer hilft der jetzt oder wer unterstützt die jetzt oder wer kontrolliert das, wenn der jetzt auch aus der Haft entlassen wird, wer kontrolliert das, wird ja nicht die Polizei dann irgendwie bei dem Mädel vorbeifahren und gucken. Also,
ja, das ja. Ist, ich finde das auch ein ganz heikles Thema. Da hatten wir neulich auch mal so einen Fall, wo ein Täter zurück in die Familie kam tatsächlich.
Ja.
Da waren jetzt nicht direkt die Töchter betroffen, Gott sei Dank, aber man wusste, ja. Da ist halt was passiert. Und ich glaube, da hängt es dann ganz viel davon ab, wie viel, das hört sich jetzt auch wieder so krass an, ne? Mhm. Wie viel Einsicht konnten die erarbeiten in der JVA? Mhm. Was haben die jetzt quasi, was für ein Persönlichkeitsprofil wird denen jetzt so in Aussicht gestellt? Ich nenne es jetzt mal so, es hat sicher einen anderen Namen. Und dann gibt es, glaube ich, schon bei Leuten, wo man das Gefühl hat, das wird noch sehr kritisch gesehen, aber für Haftentlassung ist Haftentlassung. Mhm. Und damit eigentlich sind sie ja auch entschuldet, ja, so wird es ja leider gesehen, glaube ich, ja, so verstehe ich. Deswegen gibt es, glaube ich, jetzt erstmal keinen zwingenden Anlass dazu agieren. Aber es gibt jetzt bei welchen, wo man merkt, die ticken noch ganz, ganz komisch, dass die noch mal separat doch in irgendeinem Format von der Polizei noch weiter.
Ja, die werden dann.
Also die A, doch, ich glaube, die haben dann sowas. Das ist dann,
aber
denke
das
ich,
heißt
sowas
ja nicht
Ähnliches. Das heißt dann, glaube ich, irgendwie anders. Aber in dem einen Fall ist es so, da ist die Polizei schon noch dran, in welchem Format auch immer. Und wir haben den Mädels jetzt, wo der zurückkommt, weil es halt einfach auch grundsätzlich, finde ich, ein ganz heikles Thema ist. Da kommt jetzt das ganze Dorf, weiß Bescheid, der kommt zurück. Es gibt ja nicht nur die Mädels, sondern auch die Familie ist dafür für massive Herausforderungen gestellt, sage ich jetzt mal so freundlich. Genau, die haben jetzt, glaube ich, eine SPV oder eine IB jeweils für die Mädels an die Seite gestellt bekommen. Schon auch mit dem Hinblick, dass man eben weiß, dass der nicht viel Einsicht erarbeiten konnte, in Anführungsstrichen, laut Polizei, ich zitiere jetzt nur, dass da einfach nochmal wer dran ist, der neutral an den Mädels dran sein kann. Parallel hätten oder alternativ hätten wir auch Jas vorgeschlagen, die mit einzubinden. Aber Ich glaube, das ist schwierig, weil auf der einen Seite nach Haftentlassung, nach Absitzen der Haft sind die ja, wie gesagt, wieder frei und das wieder auch schuldfrei.
Ja. Und ich glaube, das mit der Einsicht, also ich glaube, wenn du jetzt verurteilt bist wegen krassen Tatbeständen, also wie sexueller Missbrauch oder Mord oder weiß ich nicht, Totschlag oder keine Ahnung, dann ist es ja so, dass du eine gewisse, dann sagen die, du kriegst, keine Ahnung, 5 Jahre. Ja? Und wenn du einsichtig bist, dann kannst du früher aus der Haft entlassen werden. Und wenn du keine Einsicht zeigst, dann wirst du nach den 5 Jahren entlassen. Oder so ist es doch.
So ist es, ganz genau. Und ich glaube eben auch, wenn du selbst nach dieser Entlassung, also dann bist du die gesamte Zeit und dann wirst du aber schon, und dann wird es auch nochmal bewertet. Also ja, so war es in dem Fall. Deswegen wurde da jetzt einfach nochmal, der ist nochmal quasi unter Aufsicht gestellt. Ich weiß nicht, wie das heißt. In dem Fall war aber auch der ehemalige Täter, wollte das auch selber, weil er einfach wissen oder es einfach Goodwill zeigen wollte und zu sagen, Leute, bitte schaut, ich mach nichts, aber ihr gerne habt einen Blick drauf. Und der war da eigentlich sehr einsichtig wohl, aber ja, es ist schwierig. Also gerade solche Haftentlassungsgeschichten, das finde ich auch ambivalent.
Wie ist es denn dann, wenn ihr, also jetzt angenehm, den Fall, den du gerade gesagt hast, müssen sich die dann melden bei euch oder habt ihr das auf dem Schirm? Der kommt dann und dann raus. Kriegt ihr denn eine Info von der JVA oder von sonst irgendjemandem, ja, der und der kommt dann und dann raus, dass das Jugendamt auch gleich weiß, naja gut, dieser Vater kommt jetzt aus der Haft oder wisst ihr das nicht?
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Ich hatte das noch nicht, das war jetzt auch nicht mein Fall. Mhm. Also ganz allgemein ist es ja so, wenn man jetzt in einem Fall dran ist, wo, also in den vielen Fällen, wo es zur Inhaftierung kommt, ist man ja tatsächlich vorab involviert und hat die Familie dann auch im Blick. Also das heißt, man kriegt dann schon die Info, wenn man da drin ist, dann hat man die Infos auch von der Justiz und so weiter, wie lang ist die Inhaftierung und wann kommt der raus und so weiter. Mhm. Und dann ist man eh an der Familie dran gewissermaßen. Mhm. Ja, vielleicht ja auch mit Unterstützungsmaßnahmen für das betroffene Kind oder Jugendlichen. Und über den Weg bekommt man es mit. Wenn es jetzt ein Fall ist, den man nicht kennt, weiß ich nicht, der wird in einem anderen Bundesland inhaftiert und dann ziehen die ganz woanders hin, ans andere Eck von Deutschland und dann wird er entlassen. Und wir haben bisher null Kenntnis von der Familie. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn die JVA da Sorgen hat, zum Beispiel, es ist ein blöder Verlauf, wäre in der Inhaftierung keine Einsicht, keine Ahnung, dann denke ich schon, dass die das Jugendamt einfach pro forma informieren würden. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Aber ich weiß es nicht.
Und da muss man halt immer spannend zu schauen. Was ich auch noch sagen wollte, ich glaube, was du vorhin auch gesagt hast bei dem anderen Fall, von dem du gesprochen hast, von der Mutter. Ich hatte das auch mal, es war eine Erziehungsbeistandschaft für 2 Mädchen und die wurden vom Stiefvater angefasst. Und also es ging nicht bis ins Äußerste, aber es war schon so Streicheln und Anfassen und so weiter. Und die haben sich dann irgendwann, hat sich einer an mich gewandt, auch nach Jahren. Also wirklich, das lief schon, weiß ich nicht, 3-4 Jahre. Und da war es dann auch so, dass, da das ja nicht der leibliche Vater war, auch so drauf eingewirkt wurde auf die leibliche Mutter. Naja gut, also sie soll halt mit den Mädels dann da bitte wegziehen, weil die haben auch noch bei diesem Mann zu Hause gewohnt. Und die sind dann ausgezogen und diese Mutter ist dann immer noch mit dem zusammengeblieben, obwohl sie das wusste. Wird dann immer, das war echt für mich unbegreiflich. Und es wurde auch immer so, ja, also, ja, okay, ist halt passiert. Aber für sie, die Mutter, war das halt schlimmer, wenn die Tochter halt, keine Ahnung, weiß ich nicht, die Hausaufgaben nicht gut gemacht hat oder so. Und da war auch so dieses Ding, dass halt dann rauskam, dass in dieser ganzen Familie sehr Missbrauch halt Thema war. Und deswegen vielleicht auch das, wo du gesagt hast, dass null Verständnis von dieser Mutter oder dass die gar nicht verstanden hat, was daran nicht so schlimm ist oder so ungefähr. Also, dass sie schon sich entschuldigt hat und aber dass dieses letzte Kapieren, um was es da geht, irgendwie fehlt. Und das war bei dieser Mutter auch so. Die hat es null verstanden, was da jetzt so schlimm dran ist. Und es war dann so, dass dieses Mädchen, also eine dieser Mädchen, die sich dann eben da geöffnet hat, auch dann so diese Schuld dafür bekommen hat, dass diese Familie so zerbrochen ist und dass die jetzt da ausziehen mussten und so weiter und so fort. Und
ja, und da sieht man, was da für ganz schreckliche Dynamiken dann entstehen, wenn die sich öffnen. Deswegen, ich glaube, die Leute, die Betroffenen, die wissen sehr wohl, was sie damit lostreten oder ahnen es zumindest. Genau. Und oft bestätigt sich es halt dann auch noch. Gell? Und dann ist es so,
da war das so.
So eine Strafe hinten nach auch noch,
war wirklich so.
Gefühlt. Ja. Also das glaube ich sofort. Also,
und die wurde auch von der Schwester, also die eine Schwester, der das auch passiert ist, aber die das nicht erzählt hat, war das genauso. Also die war dann so das schwarze Schaf, ja, die dann diese Familie zerstört hat im Endeffekt. Und da war es wirklich so, also auch die Großeltern und weiß ich nicht was, alle haben dann so das so verharmlost, so ja, okay, und, ja, sonst noch was. Und es schien so ein, ja, es ist doch mir auch passiert, also ich habe das ja auch überlebt, ich musste jetzt ja auch, also so ein Ding. Und ich glaube, oft ist es so, dass selber Missbrauchserfahrung ist in diesen Familien und dass deswegen so wenig Empathie oder ja, dass man das so, dass da so eine Härte, was dieses Thema anbelangt, halt irgendwie entstanden ist, gell? So ein, ja, gut.
Das glaube ich auch und das zieht sich, glaube ich, also ich glaube auch öfter, als man denkt, dass es diese Familienkonstellationen gibt, dass sich das wirklich über Generationen durchzieht, sich gewissermaßen vererbt, sage ich jetzt mal. Ja, entweder wirklich so in Richtung schon Verdrängungsmechanismen oder Persönlichkeitsabspaltung, jetzt im ganz krassen Fall. Aber genau, das wird halt einfach, entweder es wird verdrängt oder es wird einfach nicht erkannt. Oder die lernen halt nicht, was ist Recht, was ist Unrecht. Wo dürfen meine Regeln überschritten werden und wo nicht? Oder meine Grenzen? Genau, und das kann sich durchziehen. Also da bin ich mir auch absolut sicher. Also der Bub, von dem ich vorhin erzählt habe, wenn das alles nicht aufgekommen wäre, der hätte auch sein Leben gemacht, ja, und seinen Lebenslauf. Aber der hätte vielleicht, oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, würde ich jetzt mal prophezeien, auch später kein Gespür dafür, was ist falsch und richtig, was Grenzen andere betrifft. Also von dem her denke ich auch, ist da, denke ich, dass der Hauptfokus, finde ich, jetzt von uns als Fachkräfte zu sehen, wenn man damit konfrontiert ist, jetzt hier nicht hier Täter, Opfer und irgendwie Inhaftierung und so weiter, sondern wirklich, genau, dass da zumindest bei den jungen Betroffenen so viel gemacht wird wie möglich, dass da ein Verständnis entsteht und dass das wirklich aufgegriffen wird, dass die das nachlernen können. Ja. Ich glaube, die Einrichtung hat das mal ganz spannend formuliert. Das ist ähnlich wie bei einem Autisten, einfach um es mir verständlich zu machen. Ein Autist muss auch lernen, die können ja Gefühlsregungen von anderen ganz schwer lesen. Die müssen das richtig lernen.
Ja.
Und das sei bei solchen Betroffenen, nicht bei allen natürlich, aber das kann bei solchen Betroffenen auch so sein. Die haben das nicht wie wir natürlich intus. Bei denen wurde das quasi gelöscht, warum auch immer. Und die müssen das neu lernen. Und dafür muss man es aussprechen und aufmachen und aktiv bearbeiten. Das habe ich da so mitgenommen. Ja,
okay.
Als Haltung. Auf jeden Fall ein großes Thema mit vielen verschiedenen Lagerungen und Herangehensweisen und schlechten Herangehensweisen und guten Herangehensweisen.
Ja, und also ich wollte das auch noch erzählen, ich hatte ja letztes Jahr einen Fall in der Schule, da wo es auch ging um Kinder, die, also um, wie sagt man, unter Gleichaltrigen oder, ich meine, die waren jetzt nicht gleich alt, aber und da war das ganz klar auch so ein Machtgefälle, weil da auch einfach gezwungen wurde, was zu tun, was, es waren auch noch mehr, also mehr Worte, Übergriffige als Betroffene, also eine Betroffene und zwei Übergriffige und also auch wirklich krass, ja, da ging es schon echt weit. Das hat mich auch total kalt erwischt, also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, ja, also es hat sich halt dann eine Mutter bei mir zu einer Beratung angemeldet und ich dachte mir, ja, wird schon irgendwas sein, ja, und dann kommt die und erzählt mir das und ich saß dann erstmal da und okay, und ich, das habe ich dir schon erzählt, ich bin dann erstmal krank geworden am nächsten Tag. Aber ich habe mir nämlich gedacht am Tag, okay, was muss ich machen?
Ich muss sofort irgendwas machen.
Und ja,
Klassiker, glaube ich.
Und dann dachte ich mir, nee, ich fahre jetzt erstmal heim. Ja, ich habe dann, ich war dann, wie gesagt, erstmal einen Tag krank. Und das war auch gut so, weil ich dann mir gedacht habe, also jetzt Moment mal, du musst jetzt erstmal in dich gehen und dir überlegen, was ist jetzt das Wichtigste, was du machen musst, was jetzt als erstes passieren muss. Und das war für mich ganz klar, dass ich dieses Kind sozusagen, die Betroffene, jetzt erstmal gucken muss, was braucht die jetzt. Ja, also es ist auch schon ein halbes Jahr her gewesen, der Übergriff sozusagen. Das war für mich dann erstmal die wichtigste Priorität und dann habe ich auch erstmal, das würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwie in dem Bereich Schule oder, weiß ich nicht, Erziehungsberatung oder SPV oder Jugendamt oder sonst was arbeitet und mit sowas in Kontakt kommt, sich auch einfach Expertenrat einzuholen. Also ich habe mir dann gedacht, ich wende mich jetzt an eine Fachstelle für Leute, die nichts anderes machen als das. Und das finde ich, das müssen auch wir Sozialpädagogen auch, also das ist ja wie bei einem Juristen, ja, also wir wissen das ja, unsere Männer sind ja auch Juristen Oder arbeiten im juristischen Bereich und die Juristen kennen sich auch nicht mit allen Rechtsgebieten aus. Das ist so. Oder Ärzte. Ja, Ärzte sind ja auch nur für bestimmte. Es gibt halt dann Augenärzte und Ohrenärzte und Hautärzte. Ja, ich finde, man darf nicht die Haltung haben, ja, okay, ich kann das alles irgendwie regeln. Ja, weil das ist nicht an der Tagesordnung und das haben wir nicht jeden Tag und dafür sind wir. Es ist auch okay, wenn man nicht der Experte dafür ist. Und dann habe ich mir erstmal Expertenrat halt eingeholt. Was mache ich jetzt? Und ich habe dann erstmal echt voll langsam alles nacheinander gemacht und habe dann erstmal mich wirklich überall rückversichert. Wie gehe ich damit jetzt um und wie mache ich das, dass es nicht so hochkocht? Weil dann an der Schule, finde ich, ist ja wie in so einem Dorf, ja, wie du gerade gesagt voll. Hast. Also ja. Es sollte jetzt auf keinen Fall passieren, dass jeder weiß, was da irgendwie los ist, ja. Und deswegen war das eigentlich das Beste, was man machen konnte. Jetzt eins nach dem anderen, Schritt für Schritt. Und wirklich auch gucken, dass man niemanden, auch diesen zwei Übergriffigen, dass man denen, die jetzt nicht irgendwie hier brandmarkt und stigmatisiert und keine Ahnung, weil wie du sagst, das sind halt Kinder, ja. Also das war denen überhaupt nicht bewusst. Da ging es halt um ein Machtverhältnis, ja. Es ist ja wie bei Mobbing, wenn du mobbst, dann willst du halt auch dich stärker fühlen als der andere, ja. Und ich gehe davon aus, dass das da auch so war. Also ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus. Und das war für diese Familie von diesem betroffenen Mädchen, war das halt einfach das da haben die sich auch nochmal so bedankt dafür, dass das so unaufgeregt hat, alles stattgefunden hat. Und ich war dann total froh, dass ich ganz schnell irgendwie versucht habe, jetzt irgendwie hier alles irgendwie, ja, wie sagt man?
Ja, man dann hätte
zu reagieren.
Ja. Genau, das hätte ja, genau. Hätte ja auch sofort, weiß ich nicht, verschärften Verweis aussprechen und nach Hause schicken und was auch immer. Ja, und genau, dann wissen alle Bescheid und dann geht die Hexenjagd los. Das ist, glaube ich, so die Hauptgefahr, habe ich so den Eindruck. Ich bin ja nicht direkt vorne am Start schultechnisch, aber ich glaube, wie du sagst, so eine Schule ist doch ein Dorf und das ist ja auch verständlich ein wahnsinnig heikles Thema. Und als Eltern der Betroffenen oder auch von den Übergriffigen, da wird man erstmal sehr hektisch natürlich und auch emotional. Das dürfen die, finde ich, auch. Aber unser Job ist es, das alles irgendwie in Ruhe zu halten und dass man mit klarer Struktur und Ideen und Konzept das Ganze angeht, sodass alle davon profitieren. Sprich, die Betroffene hat ihren Raum, die Eltern jeweils haben ihren Raum, vielleicht auch die Klassen, vielleicht muss man da mal was Gruppenarbeitsmäßiges machen in bestimmten Fällen. Ja. Und eben aber auch die Übergriffigen, ja, also brauchen die vielleicht auch was. Und das finde ich auch, es ist viel, viel mehr wert, das in Ruhe und mit Plan und mit Struktur anzugehen und der Reihe nach abzuklappern, bevor man da jetzt völlig vorschnell irgendwelche Rückschlüsse zieht und Strukturen aufmacht, die vielleicht gar nicht da sind, ja.
Was ich da aber so spannend fand, also das beschäftigt mich bis heute, war dann die Reaktion von den Fachkräften, ehrlich gesagt. Also ich bin halt dann erstmal zur Direktorin, habe die informiert. Ja, ich hatte auch eine Schweigepflichtentbindung von der Mutter der Betroffenen. Und also es hat nicht in der Schule stattgefunden, sondern in der Mittagsbetreuung.
Genau.
Und das ist natürlich jetzt nicht Schule, aber die Mutter kam halt einfach zu mir. Okay, also ich wusste das, ich war die erste Ansprechpartnerin, also war es klar, es ist auch in der Schule gelandet und natürlich betrifft es auch die Schule, weil die Kinder gehen ja auch alle auf die Schule. Und es war so krass, wie diese Einrichtung dann auch reagiert hat, die dann sofort versucht haben, das so von sich zu weisen und das so zu bagatellisieren. Und ja, also da ging es dann nicht mehr um die Betroffenen und um die Übergriffigen, sondern ging es dann schon auch nur Hauptsache, das kommt jetzt nicht irgendwie raus, dass die Einrichtung einen schlechten Ruf kriegt. Also es ist auch ein Thema, finde ich, was man mal thematisieren könnte. Wie gehen Einrichtungen mit sowas um, ja? Mit solchen Infos, dass das ja nicht nach außen, dass ja kein schlechter Ruf entsteht, so ungefähr.
Du meinst mit Einrichtungen die Mittagsbetreuungseinrichtung?
Genau. Ist ja egal, ob das jetzt eine Mittagsbetreuung ist oder ob das jetzt eine stationäre Einrichtung ist. Also das hatten wir bei vorherigen Arbeitgeber auch oft, dass Kinder, die stationär untergebracht sind.
Also ich finde es super, dass du es gerade sagst, weil das kam mir nämlich vorhin auch noch, ich hätte es jetzt vergessen. Ich finde auch, das wäre so wichtig, weil das ist bei Vereinen Thema, das ist in stationären Jugendhilfeeinrichtungen Thema, das ist in Schulen und Kindergärten Thema, in Horten und so weiter. Und ich finde, das darf auch Thema sein.
Ja.
Das ist nicht verwerflich, wenn sowas passiert.
Nee.
Sowas passiert, das ist nicht schön, aber das passiert. Und zwar überall, ich würde es jetzt echt mal so benennen. Und weil einfach damit dieses, oh Gott, das darf nicht nach außen treten, das ist das Schlimmste, was passieren kann, ja? Wenn so eine Haltung da ist. Und ich finde, wenn man sagt, das ist normal unter Kindern, Jugendlichen, Menschen, auch wenn auch nicht schön, aber es passiert. Genau, wichtig ist halt dann, das habe ich ja auch gelesen, ist auch in diesem Gesetzesentwurf, der da gerade wieder kursiert, dass da einfach Schutzkonzepte, das ist so das Ziel, glaube ich, dass es jetzt einheitlich Schutzkonzepte gibt. Jede Einrichtung hat eins, selber kreiert, aber unter bestimmten Aspekten. Sprich, man hat eine Idee, welche Schritte sind zu gehen, wenn sowas aufkommt. Und es gibt, glaube ich, auch schon mal ganz viel Sicherheit. Du, du hast es jetzt intuitiv gemacht, ja, zu sagen, stopp, durchatmen. Was mache ich? Wie gehe ich vor? Wie strukturiere ich mich? Und sowas in einem Schutzkonzept, was in jeder Einrichtung bestenfalls vorliegt, gibt dann, glaube ich, auch nochmal Sicherheit.
Wen rufe ich an? Wer gibt mir die Infos? Weil es war dann auch so, dass auch ganz unklar war, okay, wie läuft es jetzt ab? Ja, und dann hat auch die Direktorin, es gab dann zufälligerweise einen ähnlichen Fall, und dann hat die erstmal den Direktor angerufen von der Schule und hat dann gefragt, okay, wie war das bei euch? Ja, und dann hat der gesagt, okay, man muss den und den und den und den und den informieren, weil es muss dann tatsächlich auch Schulamt und so weiter informiert werden.
Also die Fachaufsichten müssen informiert werden, das denke ich auch.
Und, aber du musst natürlich gucken, dass du jetzt nicht alle Lehrer informierst, zum Beispiel. Das muss nicht sein. Also es war halt schon wichtig, die Lehrerin zum Beispiel, die von den Übergriffigen den Sportunterricht macht, dass die das weiß und dass die Klassenlehrerin von denen das weiß. Aber du, es war halt ganz klar so, dass nicht jetzt irgendwie die ganze Schule oder alle Lehrer das wissen, wieso auch. Also es muss einfach auch nicht sein, ja. Und dass die Eltern natürlich informiert sind, das war einfach wichtig. Und das war eigentlich das, ja, also dieses Unaufgeregte und jetzt erstmal gucken und also was ich auch noch sagen wollte, also das Wichtigste finde ich, wenn du sowas hörst, ist, dass du das halt immer erstmal ernst nimmst.
Ja, das ist
nämlich auch passiert. Also das ist das, was ich auch mache, mit dem die Einrichtung hat dann erstmal irgendwie so versucht, es so zu bagatellisieren, dass die erstmal gesagt haben, also bei denen, also das können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen, ja. Übrigens auch die Direktorin, das können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen bei denen. Die sind ja, also diese Übergriffigen, die sind ja in der Schule völlig unauffällig. Da ist ja nie was mit denen, ja. Und dann war erstmal so das Thema, ja, stimmt es denn überhaupt, was die da erzählt hat? Und also, das, also, ja, also dann wurde das so hinterfragt und dann dachte ich mir, ist mir jetzt eigentlich voll wurscht, also ist mir natürlich nicht wurscht, aber spielt für mich jetzt gar keine Rolle, ob das stimmt oder nicht, sondern ich nehme das jetzt ernst, weil sie erzählt mir das, ja, und ich werde das jetzt eh nicht rausfinden können, gerade im Moment, ob das passiert ist oder nicht, ja, und ich werde jetzt bestimmt auch nicht diese zwei Übergriffigen zu mir in die Beratung holen und jetzt mal so, ja, nachbohren und fragen. Also das war das Letzte, was ich wollte, weil ich dachte mir, die Armen, die sind ja wahrscheinlich dann völlig traumatisiert, wenn ich die da hole und die mit sowas konfrontiere. Das wollte ich auch nicht. Und ich war dann auch so ein bisschen, ich war dann wirklich auch im Umgang mit diesen Mädchen, habe ich mir gedacht, okay, wie mache ich das jetzt? Ja, dass ich die, wie gehe ich mit der jetzt richtig um? Und das war dann tatsächlich so, ich habe auch im Freundeskreis zwei Freundinnen, die beide Missbrauch erlebt haben, einmal durch den Vater und einmal durch den Bruder, spannenderweise auch.
Okay.
Was aber auch erst Jahre später rauskam, also das hat die dann auch völlig verdrängt, die eine Freundin. Und ich habe dann tatsächlich auch diese Freundin gefragt, was soll ich denn machen? Und dann hat die gesagt, bitte frag die auf keinen Fall aus. Weil das ist eines der schlimmsten Dinge, die du machen kannst, ist, wenn du nach diesen genauen, wie ist das genau passiert, fragst, weil das ist wohl so, dass das immer eine Retraumatisierung ist. Also das ist jedes Mal, wenn du das nochmal erzählen musst, ist das eine Retraumatisierung.
Ja, und das ist leider gar nicht mein Feld, aber ich glaube, gehört zu haben. Genau, sowas kann man ja als Langziel haben, wenn es der Fall hergibt, aber da braucht sie dann erstmal die traumatherapeutische Ausbildung mit einer langen, langen Stabilisierung und dann erst, dass man da dran gehen kann. Ja. Also genau, das ist da einfach fehl am Platz, gell, in dem Moment. Ja.
Und deswegen war für mich das Wichtigste, okay, ich suche jetzt erstmal jemanden oder rate der Mutter erstmal oder der Mutter und dem Mädchen erstmal jemanden, sich zu suchen, ja, wo sie hingehen kann und das außerhalb der Schule besprechen kann. Therapeuten oder weiß ich nicht was.
Beratungsstelle,
das war das Wichtigste für mich, dass ich erstmal sage, gut, ihr müsst jetzt erstmal irgendwo ankommen, außerhalb der Schule, das kann jetzt auch nicht ich sein, du kannst jetzt hier nicht Therapie machen bei mir, sondern gut, dass du dich öffnest und so weiter. Und wenn es dir in der Schule schlecht geht, habe ich dann zu ihr gesagt, sollte es mal so weit kommen, dass es dir echt blöd geht und du hast das Gefühl, du musst einfach mal raus und Luft holen, kannst du jederzeit hier reinkommen. Du weißt, ich weiß es, du musst nicht viel erklären, du kannst dich auch einfach nur hier hinsetzen und kannst nichts sagen oder du erzählst, wie es dir geht, aber du hast hier immer einen Raum für dich. Ja,
so ja, ist das super.
Aber alles cool. Andere besprichst du bitte mit jemandem, dem sein Hauptjob das einfach ist, ja.
Und auch nochmal der Verweis, das finde ich nämlich, du hast es vorhin schon gesagt und genau richtig, denke ich, auch gemacht. Es gibt eigentlich überall verteilt deutschlandweit die Facheinrichtungen oder Fachberatungsstellen für sexualisierte Gewalt. Muss man dann googeln für seinen jeweiligen Bereich. Die sind, glaube ich, auch alle unterschiedlich gelagert. Die einen nehmen es, nein, nicht ernster, das ist das falsche Wort. Die einen sind vielleicht, gehen doch aktiver an die Sache ran, die anderen machen mehr auf dem Stabilisierungskontext. Ist auch ganz egal, aber auf jeden Fall kann man sich dort, egal welche Haltung die haben, sich austauschen, sich Anhaltspunkte holen, sich beraten lassen.
Da ist also wir Fachkräfte können uns halt auch beraten lassen.
Ja,
also
genau.
Ich hatte auch einfach angerufen und gesagt, okay, also so und so ist es, das ist passiert, was mache ich jetzt?
Genau.
Ich wollte das einfach von denen hören. Es war zwar jetzt kein so toller Rat, den ich da gekriegt habe, aber egal, ich habe dann einfach, also bestimmt habe ich da auch was draus gezogen.
Aber du, das wollte ich damit sagen, du hast trotzdem profitiert. Die müssen jetzt nicht eins zu eins mit unserer Haltung sein, da ist tickt ja jeder unterschiedlich, aber ich glaube, dennoch kann man davon profitieren und wenn man nur Zeit gewonnen hat, um nochmal zu reflektieren.
Ja.
Also, ja, und im besten Fall kann man den Rat eins zu eins mit übernehmen. Fertig und aus.
Genau.
Huiuiui. Wow, kommt doch ganz schön viel zusammen, gell, wenn man dann so ins Reden kommt.
Ja, aber ich glaube, je älter wir werden, desto mehr erleben wir einfach in der Richtung. Und desto, also mich hat auch wirklich schon betroffen gemacht, dass ich jetzt einfach, dass du dann auch, je älter du wirst und je mehr Leute du halt auch kennenlernst, dann auf einmal halt auch Freunde sich da einfach offenbaren sozusagen. Und ich habe erst letztens, saß ich auf der Terrasse und hat unsere Nachbarin gesprochen mit ihren Kindern, ich weiß nicht warum, also mit ihren erwachsenen Söhnen. Und die hat dann auch erzählt, dass sie zwei Freundinnen hat, wo sie das halt schon immer weiß, ja, schon, also dass ihnen das passiert ist, ja, dass sie zu Hause sexuell missbraucht werden. Und dass das halt einfach nicht einfach nur, weiß ich nicht, einen von Hunderttausenden mal trifft, sondern das ist, glaube ich, und das ist das, was mich auch, und glaube ich, jetzt kommen wir jetzt einfach mal zu diesem Thema ritualisierte sexuelle Gewalt, um da so überzuleiten, das ist das, was mich einfach daran auch so schockiert hat, ist, dass es nicht 10 Leute in Deutschland sind, sondern ich glaube, wir müssen uns einfach mit dem Gedanken anfreunden, nicht, aber damit abfinden, dass es sehr viele Leute in unserem Umfeld oder in unserer Gesellschaft oder in unserer Arbeit gibt, die das erleben, von denen wir das halt einfach nicht wissen. Ja, und das ist auch das, wieso uns das heute so wichtig war, drüber zu sprechen, dass wir da jetzt nicht panisch sind oder wie sagt man,
ja, ich finde,
also überall schon. Ja, aber nicht überall zu suchen und was zu vermuten, ja. Aber schon sich dessen bewusst zu sein. Also ich glaube, es gibt ja da Statistiken und wenn du danach gehst, dann sitzen in jeder Klasse 2 bis 3 Kinder, die sexuell missbraucht werden.
Ja, in welchem Format auch immer. Und das finde ich auch.
Ähnlich ist es dann mit psychisch kranken Eltern, glaube ich, gell? Also dann hast du in jeder Klasse Kinder, 2 bis 3 Kinder, die psychisch kranke Eltern haben, plus 2 bis 3 Kinder, die sexuell missbraucht werden. Und wahrscheinlich noch.
Und jetzt hören wir auf zu zählen, oh Gott, sonst wird es frustrierend. Nein, aber es stimmt, es ist halt so. Und ich finde auch, das muss man einfach auch enttabuisieren und darf man auch aussprechen. Auch wenn die Antworten immer überhaupt total unspektakulär sind oder die ersten Reaktionen drauf, das finde ich das eigentlich frustrierende zu Beginn. Inzwischen finde ich es eigentlich sogar ermutigend. Aber am Anfang dachte ich mir, das ist so schrecklich, dass man da nichts oder zu wenig schnell machen kann. Ja. Andererseits finde ich, gibt es auch ein bisschen Mut eigentlich, dass man trotzdem gut an die Sache rangeht.
Ja.
Und deswegen wollen wir das ja heute auch einfach mal ein bisschen aufmachen. Mal mehr, mal weniger fachlich. Mhm. Ihr hört, es gibt nur ein paar Erfahrungswerte, der Rest ist Haltung und was man halt so mitkriegt. Und da haben wir jetzt eben abschließend noch einfach nochmal ein Thema, was uns beide auch echt kalt erwischt hat. Weil das dachte ich eben überhaupt nicht, dass das bei uns großartig Thema ist. Oder das nur ganz vereinzelt, das ist die rituelle, auch sexualisierter Form Gewalt, also rituelle sexualisierte Gewalt. Mhm. Ja, ich bin vorhin schon kurz darauf eingegangen, in aller Kürze. heißt eben, dass Kinder wirklich in, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich nenne es jetzt mal so, wirklich in so sektenartigen Gruppierungen eigentlich ganz bewusst gefügig gemacht werden, damit diese dann wirklich eben für sexuelle Übergriffe durch Erwachsene, durch andere Sektenteilnehmer oder eben auch von außen welche, die vielleicht teuer Geld dafür bezahlen, ich weiß
ja,
es nicht.
Doch, ja, das ist so, ja.
Es hat sich so ein bisschen mafiaartig angehört alles. Genau, die wirklich dafür gefügig gemacht werden. Und wie werden die gefügig gemacht? Indem die wirklich im jüngsten Kindesalter teilweise traumatisiert werden, wohl mehrfach bis dahin, dass die einfach anfangen, ihre Persönlichkeiten zu spalten, zu dissoziieren, glaube ich, heißt. Mhm. Ja, die das dann eben mit dem Ergebnis, dass die dann gefügig sind und es auch teilweise gar nicht wissen. Mhm. Also das finde ich ganz schräg. Jetzt übergebe ich aber an dich, weil da hast du nämlich von dieser Fachtagung ganz intensive Infos auch bekommen. Gell?
Ich war da gar nicht drauf vorbereitet, ehrlich gesagt. Das war,
glaube ich dir.
Witzigerweise von dieser Fachstelle, wo ich auch angerufen habe. Und die haben halt einen Fachtag organisiert und das Thema weiß ich jetzt irgendwie gar nicht mehr. Es ging irgendwie drum, es kamen halt unterschiedliche Leute, also irgendeine, keine Ahnung, Psychologin oder so, die halt diese Traumaschiene so gehirntechnisch irgendwie erklärt hat. Und dann kam eben auch eine Frau, die halt über rituelle sexualisierte Gewalt gesprochen hat. Das war halt der Themenpunkt. Und es waren da, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viele Leute da waren, aber ich kannte halt ein paar, aber gut, ich saß da halt in diesen Reihen und dann hat die angefangen zu sprechen und hat relativ schnell erzählt, dass sie eben betroffen ist und hat dann eben erzählt, dass sie als Kind Opfer von ritueller sexueller Gewalt wurde, auch in so einem Satanisten-Dings. Also das ist wohl oft so Satanisten-Geschichten oder irgendwelches. Also das mit Sekten passt schon. Also die hat
gesagt, kann man schon vergleichen.
Ist eigentlich gar nicht wichtig, worum es geht. Es gibt halt irgendwas, was sie sich suchen. Es
ist halt irgendeine Überschrift auf das Ganze,
genau,
oder?
Genau.
Und es gibt, glaube ich, durchaus auch bestimmte politische Gruppierungen.
Ja, oder so Nazi-Geschichten oder sowas.
Da genau.
Denke ich mir auch. Also es ist... Also es spielt auch keine Rolle. Also
es ist eigentlich ist egal, weil es ist nur der Deckmantel, der drüber
ja,
steckt.
Ja, nur eine Ausrede eigentlich oder wieder so ein Überbegriff. Ihr wurde das wirklich selber erst bewusst, als sie schon erwachsen war und auch ein Kind hatte. Und dieses Kind wurde sehr auffällig. Und dann ist sie mit dem Kind irgendwie zu einer Therapeutin und da wurde ihr halt empfohlen. Und dann hat irgendwann die Therapeutin gesagt, naja, ob nicht sie vielleicht auch mal zur Therapiesitzung kommen will. Und da in dieser Therapie kam das dann eben raus. Und witzigerweise hat mir eine Freundin, die mir das erst vor kurzem gesagt, erzählt hat, dass sie ihr Bruder missbraucht hat, schon als vierjähriges Kind, dass sie das nicht wusste. Und sie hatte irgendwie, die hat soziale Arbeit studiert natürlich und hatte irgendeine Vorlesung zu irgendeinem Thema und es kam ihr auf einmal diese Bilder.
Wahnsinn, also sie hatte das ist so unglaublich.
Vorher irgendwie präsent. Und auf einen Schlag hatte sie diese Bilder im Kopf und ihr wurde das bewusst. Und so war das bei dieser Frau wohl auch. Also die war halt dann in Therapie und dann kam raus und dann kamen ihr nach und nach diese Erinnerungen. Und also das waren auch ihre Eltern, die halt mit in diesen, ich glaube, das muss man einfach wissen. Also die meisten Kinder, die Opfer ritueller sexueller Gewalt sind, deren Eltern sind selber in diesem.
Das geht über viele Generationen Szene, genau. Hinweg, glaube ich.
Genau, ja, schon seit die Eltern selber schon Opfer gewesen, genau. Mhm. Also das ist was weiter vererbt wird sozusagen. Und damit wird sehr viel Geld gemacht, das hat sie auch gesagt. Also die hat dann auch so ein paar Beispiele genannt. Ich sag dir jetzt einfach mal, das ist halt schon harte Kost, das muss man
sich überlegen. Ja, ich weiß gerade gar nicht,
ob man das jetzt hören will, aber wenn ihr das nicht hören wollt, dann spult
genau.
Es einfach vor. Also,
das finde ich jetzt wichtig, weil das hat mich tatsächlich, genau.
Ja, gut. Genau. Also die hat dann halt erzählt, dass sie, die wurden da halt sozusagen, also wenn, also das muss man glaube ich vorher nochmal sagen, und das hast du auch gesagt, dass dich das so betroffen gemacht hat, das sind halt nicht nur irgendwie, keine Ahnung, 20 Hanseln, die das halt machen, sondern da sind halt wirklich Leute drin, die haben da alles. Also die Frau hat dann auch zu uns gesagt, es könnte jetzt mindestens auch zwei Leute unter ihnen sein, die mit in so einer Sekte sind, ja. Also das sind jetzt nicht nur irgendwie irgendwelche komischen, strangen Typen, die sich da gruppieren, sondern da sitzen halt auch Richter, da sitzen auch Ärzte, da sitzen auch Psychologen, da sitzen auch Psychotherapeuten und so weiter.
Ja, Mitteloberschicht, glaube ich so, gell?
Genau wissen, wie sie das mit diesen Kindern machen. Und es ist auch nicht so, dass das nur einmal in Deutschland passiert, sondern wir können davon ausgehen, dass das auch in unseren Gemeinden und Landkreisen, in denen wir uns bewegen,
existiert
wird. Ja. Also das ist.
Sagt diese Frau.
Ja.
Ja.
Also das
die sagt, da wirklich Fachkraft
das sagt sich,
ist.
Das hat diese Frau nicht gesagt, aber es hat sich danach aus dem Publikum eine Psychotherapeutin gemeldet, die bei uns im Ort sitzt und die gesagt hat, sie hat gerade so einen Fall, so einen ganz großen Fall bei uns im Ort. Und das hat mich, glaube ich, dann auch so schockiert, weil ich mir dachte, was, das gibt's doch nicht bei uns. Ja, also ich meine, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, wir sind jetzt nicht so Großstadt hier. Also das hat mich wirklich schockiert, weil ich immer dachte, das kann doch nicht sein. Ja.
Ja, das
weil
ist
du dir
auch
dann
das
auch überlegst, okay, wen kennst du denn da jetzt vielleicht auch oder was weißt du alles nicht? Also das hat mich dann eher so beschäftigt. Naja, und die hat dann auch gesagt, dass halt diese Psychologen und Ärzte, dieses Dissoziative, das kann dir ja auch anerzogen werden. Also dieses Dissoziative, das haben nicht die Kinder gemacht, um sich zu schützen, sondern das wurde
bewusst herbeigeführt.
Das wurde bewusst herbeigeführt durch diese Ärzte und Psychologen und so weiter. Also das ist nicht so, dass die Kinder das machen, um ihre Seele zu schützen. Natürlich ist es auch, kann das auch sein, dass du was so verdrängst, um dich selber zu schützen. Aber das in diesen rituellen Gruppierungen ist es so, dass das bewusst gemacht wird.
Also strategisch, gell?
Ja. Sozusagen Gehirnwäsche oder ich weiß nicht, wie du das dann nennst. Ja.
Also uns wurde tatsächlich jetzt in unserer dieser Fortbildung ist benannt, gibt es wahrscheinlich verschiedenste Varianten. Wahrscheinlich gehört zu Gehirnwäsche auch dazu, aber wirklich auch wirklich Nahtoderfahrungen, die in die Kinder ausgesetzt werden.
Ja.
Da will ich jetzt tatsächlich nicht drauf eingehen, weil das hat mich wirklich zutiefst schockiert.
Nee.
Aber damit einfach die da ihr diese diesen Teil im Gehirn, der dann einfach zum Abspalten gezwungen wird,
genau.
In Anführungsstrichen.
Ja. Und also sie hat ja dann erzählt, zum Beispiel eine Situation, da sind sie. Dann sind wir halt mal wieder, so hat sie das gesagt, in irgendeinem Auto zu irgendeiner schönen, tollen Villa gefahren worden. So hat sie das dann erzählt. Und also jetzt um zu erklären, was mit dieser dissoziativen Persönlichkeit bedeutet. Und dann kamen sie da an und dann waren da ganz viele Kinder. Ja, also da waren nicht nur sie und ihr Bruder oder weiß ich nicht was, sondern waren da ganz viele Kinder. Und das war halt eine fette Villa, ja, mit Pool und weiß ich nicht was. Und in diesem Pool waren halt lauter Männer. Und dann sind diese Kinder, dann hat er rumgerannt und haben da gespielt auf der Wiese und keine Ahnung, aber kein einziges Kind ist in diesen Pool gegangen. Die haben da gespielt und haben halt einfach, was Kinder halt machen, wenn sie halt, keine Ahnung,
spielen.
Und dann gab es einen Trigger. Dann kam halt ein, keine Ahnung, dann haben die halt irgendwas gemacht, irgendein Zeichen, worauf diese Kinder so konditioniert halt dann waren. Und dann, also hat es halt einmal zack gemacht und dann sind alle Kinder in den Pool gesprungen und dann wurden die da missbraucht. Und dann kam halt das Nächste, dann sind sie wieder raus und dann wussten die das schon nicht mehr.
Ah, das ist so gruselig.
Ja, okay. Genau. Mhm. Und dann sind sie in das Haus und da ging es dann weiter. Also die wurden dann mehrfach über den Tag hinweg missbraucht. Und sie hat dann auch gesagt, so viel Geld, was die dann damit verdient haben, also das war bei denen ganz klar auch eine Geldgeschichte. Damit wurde halt auch Geld verdient.
Ich glaube, das ist der Hauptfokus tatsächlich. Ja, gehe ich mal davon aus.
Und am Abend wussten die das nicht mehr. Und sie sagte, auch das Kind, das ich dann war, was in die Schule ging, wusste das nicht.
Das war ein ganz anderes.
Das ist auch für uns wichtig zu wissen, weil wir können das auch gar nicht. Also sie hat dann gesagt, dass sie einmal die Situation hatte, dass sie irgendwie in der Schule saß und dann hat sie halt, keine Ahnung, wie das passiert, das kann ich jetzt nicht erklären, irgendwie da auf dem Blatt rumgekritzelt und konnte sich gar nicht erklären, warum sie das gemacht hat. Und es war halt dann irgendein anderer Persönlichkeitsanteil von ihr, der das gemacht hat. Und die Lehrerin hat sich dann gewundert und was denn da los ist. Und dann hat das Mädel halt so Panik gehabt, dass ihre Eltern davon erfahren, dass sie halt dann noch in der Schule länger geblieben ist und die hat den ganzen Pult halt irgendwie angekritzelt oder so. Und da, ich glaube, manchmal kann es schon sein, dass das so aufploppt. Und das hat das Kind aber dann noch gewusst, dass das ja nicht die Eltern wissen dürfen, irgendwie so. Die hatte auch bis heute dran zu kämpfen. Es gibt ja auch ein paar ganz gute Reportagen im Internet, wenn man das mal googelt.
Genau, da wollte ich auch mal drauf, wer da nochmal genauer nachrecherchieren will, weil ich finde auch, es ist irgendwie wichtig, dass wir da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen.
Nee, würde ich jetzt auch nicht. Ich
wollte nur, unter die Haut geht. Aber ich finde es wichtig, wie du sagst, damit man verstehen kann.
Genau.
Oder ansatzweise verstehen kann, wie das funktioniert. Ja. Und auch wichtig zu wissen, dass es das halt gibt.
Wobei und weißt du, wieso ich das jetzt auch so erzählt habe? Weil das hat diese Frau erzählt, die ist selber Betroffene. Die hat auch, die arbeitet auch mit dem Thema. Also das hat die zu ihrem Beruf gemacht. Die hat dann, glaube ich, sogar noch soziale Arbeit studiert. Weil die hat irgendwie nie aufgrund dessen, dass sie so ja, psychisch gestört, sag das jetzt einfach mal so voll hart, aber so ist es halt, glaube ich, einfach wahr, konnte die nie eine Ausbildung machen oder sowas, weil diese dissoziative Persönlichkeitsstruktur, ja, wenn du hast, das belastet dich natürlich auch völlig. Also die war dann immer ganz kränklich und ihr ging es ganz, ganz schlecht, weil ihr das halt nicht klar war. Und ab dem Zeitpunkt, als es dann aufgebrochen ist und sie in Therapie sich begeben hat, konnte die, glaube ich, viel für sich klären. Die hat die natürlich trotzdem noch. Also es ist nicht so, dass die nicht mehr hat. Die hat immer also noch diese Persönlichkeitsstruktur. Ja.
Habe ich auch so mitgenommen, weil bei uns war eine Vortragende tatsächlich auch Betroffene. Mhm. Fand ich ganz toll, was die für einen Weg gemacht hat. Ja. Hat auch ganz klar gesagt, sie sitzt da jetzt wirklich so in quasi als zwei Leute da, einmal als Betroffene und einmal als Fachkraft. Hat für sich das aber alles gut klären können und kennt ihre Strategien, wie sie damit umgeht. Genau, wie du sagst. Also die können dann einen ganz tollen Weg machen. Also das finde ich das Schöne und das Erfreuliche dran.
Voll.
Aber die werden immer damit zu kämpfen haben. Das hat sie auch betont. Ja. Und die müssen lernen, damit zu leben und Fähigkeiten und Handwerkzeug zu kriegen, damit umzugehen.
Ja. Und diese Frau, die hat zu uns dann gesagt, wenn nur ein einzigster Mensch von Ihnen heute das, was ich sage, hört und das weiterträgt, dann ist meine Arbeit getan. Ja, und super. Ich glaube, deswegen habe ich das jetzt auch erzählt. Ich will jetzt das nicht erzählen, weil ich jetzt irgendwie da was Krasses erzählen will, sondern einfach, weil ich das stimmt, was die da sagt. Da muss man, glaube ich, einfach darauf aufmerksam machen. Und es soll nicht so sein, dass man jetzt irgendwie so denkt, oh Gott, jedes Kind kann jetzt hier betroffen sein.
Das ist echt die Gefahr.
Ja. Aber das ist ja bei allem so. Also jedes Kind kann auch betroffen sein, dass es zu Hause geschlagen wird oder dass die Eltern Alkoholiker sind oder keine Ahnung. Und wir wissen es einfach nicht. Sondern man muss einfach nur wissen, dass es das gibt und natürlich sensibel sein. Oder wie sagt man da? Also wie sagt man denn da?
Ja, ich finde, sensibel, aufmerksam, finde ich, trifft. Und aber auch ganz klar, natürlich finde ich auch nicht, sich jetzt zum Job machen, dass man das alles ausfindig macht und aufklärt und so weiter und so fort. Das hat sich mir kurz in der Fortbildung, die Emotionen natürlich, weil es doch sehr bedrückend war und so weiter, aufgedrängt zu sagen, oh Gott, jetzt muss man das ja alles im Blick haben und erkennen. Natürlich nicht.
Das können wir auch nicht.
Sollen wir auch gar nicht, nur einfach. Genau, wichtig, dass man es einfach weiß, dass es das gibt. Ich finde, das ist wichtig.
Ja.
Und gegebenenfalls, wenn man tatsächlich mal wirklich akut davon betroffen ist, in Anführungsstrichen, dass man halt dann das als Idee noch im Hinterkopf hat und das halt entsprechend drauf eingehen kann.
Aber weißt du, es ist auch so ein Punkt bei mir, dass ich mir denke, okay, wie würde ich das denn machen? Weil zum Beispiel bei diesen zwei übergriffigen Kindern aus der Schule, von denen ich erzählt habe, das habe ich dir ja damals schon gesagt, bevor ich auf diesem Fachtag war, dass ich mir natürlich schon Gedanken gemacht habe, ja klar, okay, das sind zwei Kinder und das war krass, was die gemacht haben und so weiter und so fort. Aber wer sagt mir denn, ob nicht die tatsächlich auch irgendwie sowas
sind? Natürlich,
und kann ja sein. Und was ist meine Möglichkeit als Jas zum Beispiel? Gar keine. Ich kann das nicht rausfinden. Ja, also ich kann natürlich, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gerade sagen soll, ich kann natürlich.
Du kannst, man kann solche Themen grundsätzlich, man kann die Jungs, ach Gott, das ist wirklich schwierig. Mhm. Warst du mit den Eltern von den Kindern in Kontakt? Ja. Genau. Und sowas kann man machen. Und wenn man dann das Gefühl hat, das ist gewollt und macht Sinn, dass man die Eltern noch ein bisschen begleitet oder eben dann auch die Kinder, um sie dann weiter anzubinden an weiterführende Maßnahmen.
Mhm.
Und mehr ist aber auch nicht.
Aber also, du weißt auch nicht, ob das dann irgendwelche weiterführenden Maßnahmen rauskriegen würden. Es kann uns halt auch einfach passieren. Und das ist halt das Schlimme, finde ich. Das ist wirklich das, was mich, also das muss ich schon sagen, das belastet mich. Zu wissen, dass vielleicht wir Kinder kennen, denen das so geht. Und vielleicht merken wir auch, irgendwas stimmt da nicht. Und wir verweisen weiter. Aber im Endeffekt kann es auch sein,
dass wir kriegen es nicht gegriffen. Ja.
Gegriffen kriegen. Und ich habe so Angst, dass mal irgendjemand sagt, die hätte das doch merken können.
Das ist so das stimmt, das ist so dieser Horrorsatz.
Wieso hat die das, wieso hat die nichts gemacht? Wieso ist sie nicht dran geblieben? Das ist echt eine Angst.
Wieso hat sie nicht reagiert? Mhm. Aber ich glaube, das begleitet uns alle und das ist leider Alltag. Und das ist halt auch Leben. Immer mal wieder fällt dieser Satz, aber ich finde, das ist leider so. Mhm. Wir können nur nach bestem Wissen und Gewissen hingucken und unterstützen und anbieten und gegebenenfalls auch durchgreifen. Wobei da schon braucht es schon viel dafür. Und alles andere, wir können das, nein, ist leider so.
Blöd.
In allen Bereichen, sowie auch in diesem Bereich, den wir jetzt am Schluss hatten. Ja.
Genau.
Mit also, Blick auf den Akku.
Und die Uhr.
Und die Uhr.
Nein, der Schneidefreude von der Steffi.
Und die Schneidefreude von der Steffi.
Sehr großes.
Genau. Möchte ich einfach abschließen, damit es ein bisschen positiv nochmal abgeschlossen auch ist. Das finde ich total wichtig. Das hat sich jetzt alles so am Schluss gerade nochmal so ein bisschen, oh Gott, wir können eh nichts tun, mäßig angehört. Gewissermaßen ist es in manchen Sachen so. Aber auch da finde ich für uns alle nochmal zu betonen, es ist auch nicht unser Job und das können wir nicht. Wir würden gerne, aber wir können nicht alles aufdecken und retten und machen und tun. Wir sind dafür da, dass wenn man es wirklich ersichtlich bekommt, dass man dann anbietet und da ist. Und das sind wir alle, ja. Und das machen wir toll und es ist wichtig, dass es das gibt. Und alles andere, was vielleicht hier und da durch die Lappen geht, das geht der Polizei so, das geht den Anwälten so, das geht den Richter, das ist so. Das ist leider Leben. Ja, und so ist es auch in unserem pädagogischen Bereich. Ja, finde ich, muss man stehen lassen und das, was wir aber schaffen und bieten können, ist super wertvoll und super wichtig, auch egal in welchem Bereich. Genau, das war es eigentlich. Ich wollte es jetzt einfach nur noch mal ein bisschen ins Positive auch noch mal rücken. Dennoch war es uns wichtig, dass wie diese Dame da sagte, diese Fachkraft ja auch, es ist einfach wichtig, ist ihr wichtig, dass es mal gehört wird und wenn es nur einer weiterträgt und somit sind wir auch nochmal welche, die mal weitertragen von dem Thema speziell und auch grundsätzlich. Das Thema ist nicht tabu, es ist da, es ist nicht super aufgeregt, wir sind alle gute Fachkräfte und wir kriegen das gut gebacken, freuen uns vielleicht auch nochmal über Erfahrungsberichte eurerseits, oder?
Ja, ich habe jetzt bewusst mal keine Werbung gemacht.
Nein, finde ich auch gut.
Wir ich finde eh, dass diese das ein Idee. Bisschen eingeschlafen ist, liebe.
Ja, aber dann ist
ja
es
noch
halt
mal
ein
Lockdown,
so.
Dann ist denen allen langweilig. Dann kriegen wir ganz viele Nachrichten.
Genau.
Genau, also ich glaube, wir schließen es jetzt ab und sagen einfach, wir wollten, seid aufmerksam, aber nicht zu sehr. Wisst, habt im Hinterkopf, dass es das gibt, aber nur manchmal. Also
nur manchmal. Und wir sind keine Detektive und es ist nicht unser Job, sowas zu erkennen. Auch wichtig. Und macht einfach so weiter wie bisher.
Nur ein bisschen.
Mit dem Wissen im Background.
Genau.
Hier und da.
Ja, ich glaube vielleicht, das hast du ja nicht die ganze Zeit im Hinterkopf, aber vielleicht es kommt, wenn mal eine Situation kommt, dann kommt dir das wieder. Und dann denkst du dir, ah, okay, gut.
Stimmt, da war
ob
was vielleicht.
Ob man dann was machen kann oder nicht, ist die Frage.
Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht kann man was zuordnen oder besser nachvollziehen.
Ich glaube, die meisten von uns, die wissen schon ganz genau, wenn also ich glaube, da haben wir auch ein Gespür dafür, wenn man bei was vielleicht mal dranbleiben muss oder vielleicht mal, sagt man, penetranter sein muss oder,
Und abwarten. Zeit, finde ich, ist auch mal ganz wichtig.
Sehr richtig.
Irgendwie finden wir heute nicht aus dem Thema raus. Aber das ist nicht schlimm. Das ist einfach das Thema.
Das ist halt einfach
ein Blödsinn. Das Thema, genau.
Das Thema.
Wir machen jetzt einfach einen Stopp.
Ich wollte noch irgendwas sagen. Also nicht zu dem Thema, sondern
das ist gut, was anderes.
Nee, das sage ich dann am Schluss. Egalo. Also, ich glaube,
es kommt nicht mehr.
Bald 500 Abonnenten, da sind wir voll stolz drauf.
Yippie.
Und es können gerne mehr werden. Und deswegen wollten wir uns natürlich auch noch ganz herzlich bei euch bedanken für eure Treue und euer Zuhören und eure Geduld mit uns.
Ja, aber, also danke und sorry. Aber
nee, ich glaube, wir entschuldigen uns jetzt da gar nicht dafür, weil wir das sind halt auch irgendwie wir und das ist ja auch das, wieso ihr uns zuhört. Und so sind wir halt einfach und ihr könnt ja einfach hoffen, dass ein neuer Lockdown kommt, dann gibt es wieder mehrere Folgen von uns.
Vielleicht, man weiß es nicht.
Aber ich würde sagen, wir machen es auch ein bisschen spannend und sagen jetzt nicht, wir kommen immer alle 4 Wochen am Dienstag oder so, sondern wir machen das, ich kann auch mit diesem Druck nicht umgehen.
Nein, das ist auch ein Blödsinn, das haut auch nicht hin und wir machen das so, wie es uns rausgeht.
Dann nicht immer.
Und auch so, wie wir unsere Themen haben.
Sehr richtig.
Weil mit irgendeinem Bullshit euch dann zuzuquasseln, das ist ja irgendwie auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also.
Und wir wollen es ja noch ein bisschen länger machen, wenn wir jetzt alles sofort innerhalb von 2 Wochen rausballern, haben wir irgendwann keine Themen mehr.
Genau.
So sieht's aus. Und wir freuen uns weiterhin über Themenvorschläge. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, auch vielleicht was ihr macht, was ganz Spannendes. Es kommen jetzt dann 2 Folgen. Ich würde sagen, mit der Manuela, die hat schon geschrieben. Die ist schon vorbereitet. Oh, es tut mir leid.
Ja, das Manuela. Machen wir jetzt bitte. Da freue ich mich drauf.
Ja, ich würde mal der Manuela hier schon sagen, dass wir das gerne die nächste Folge mit ihr machen würden.
Ja.
Und ihr guckt schon wieder auf den Akku. Und Ich schreibe dir auf jeden Fall, Manuela, versprochen, bald. Und dann machen wir einen Termin aus. Wir müssen das nur irgendwie hinkriegen, einen Termin hinzukriegen.
Schaffen wir.
Schon, oder?
Das schaffen wir.
Und sagt es trotzdem, was ich noch sagen wollte, gerne noch weiter euren Freunden. Ihr habt sicher viele Sozialpädagogenfreunde oder Lehrerfreunde oder Erzieher oder sonst was. Empfehlt uns gern weiter bei euren Freunden. Dann kriegen wir schnell vielleicht 1000 Abonnenten.
Effi ist auf Abonnentenjagd.
Ja, ich freue mich darüber.
Es ist auch cool.
Es ist wie so ein Schneeballding. Am Anfang geht es natürlich langsam und dann geht es irgendwann immer schneller.
Mal zack, zack.
Ja.
Und, sehr cool.
Ach ja, ich habe noch bei Facebook mal Werbung gemacht. Ich fände ja auch mega, 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 mega cool, wenn ihr Lust hättet oder irgendjemand von euch, 500, da ist bestimmt jemand dabei, wenn ihr irgendeinen spannenden Fall habt oder irgendwas, das euch voll beschäftigt, ja, es muss jetzt auch nichts sein, wo ihr eine Frage dazu habt, sondern vielleicht einfach irgendwas, wo ihr Lust habt, uns das anonym zu erzählen. Oder ihr könnt auch euch dazuschalten, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwas richtig Krasses und dann diskutieren wir darüber. Vielleicht wollt ihr mal wissen, was wir darüber denken. Könnte ja sein, dass man nochmal so eine Außenmeinung kriegt oder vielleicht irgendwie einen neuen Weg oder andere Ideen oder wie auch immer.
Ja, das wäre cool.
Da hätte ich echt Bock drauf. Ich weiß auch jetzt nicht, was ich sagen soll, damit das passiert, weil das funktioniert auch nicht, wenn ich drohe.
Nein, wir haben schon alles durch. Vielleicht, wir probieren es mal mit ignorieren.
Ja, deswegen haben wir jetzt auch nicht gesagt, was wir für ein Thema heute machen. Damit wir gar keine Hörerbeiträge dazu kriegen. Trotzdem freuen wir uns natürlich jetzt im Nachgang, wenn ihr uns, wenn ihr irgendwas dazu zu erzählen habt oder zu dem Thema, bitte nicht irgendwie vorwurfsvoll, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, oder?
Ja, wenn es Richtigstellungen grundsätzlich gibt, ja, aber wir haben ja auch nichts in Stein gemeißelt, das ist nochmal die Betonung, okay. Genau. Das sind, ja. Aber
vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen gemacht mit dissoziativen Kindern oder sonst irgendwas und könnt uns dazu irgendwas erzählen, das würde uns natürlich voll interessieren.
Ja, das wäre echt mega spannend.
Unsere Hörerinnen und Hörer. Und schreibt uns gerne auch eure Meinung und so weiter und so fort. Und wir freuen uns immer sehr über E-Mails und ja, jetzt hören wir damit auf und jetzt frage ich noch die Rien Entweder-Oder-Frage. Und ich habe echt vorhin noch einer unserer Hörerinnen, die ich ja kenne, die hat mir noch eine Nachricht geschrieben. Und die hat mir, die war gerade beim Essen und die ist schwanger. Also das geht gar nicht. Die hat mir nur so Essensfragen geschrieben.
Ach so, das ist süß. Super. Geil.
Kann ich jetzt nicht nehmen. Okay, ich habe aber mir dann auch noch zwei überlegt.
Oh Gott.
Soll ich jetzt so eine ganz Rier-spezifische nehmen oder soll ich jetzt eine allgemeine nehmen?
Weiß ich nicht.
Kapern oder Schnittlauch?
Boah, ist das fies. Das war jetzt Rier-spezifisch. Ich müsste
wenn
verhungern.
Wenn du dich entscheiden musst.
Ich müsste verhungern.
Stell dir mal vor, du sitzt vor zwei Sachen. Und du hast verhungern. Du bist am Verhungern. Und du sitzt vor zwei Sachen. Und das auf eine ist garniert mit Kapern. Und das andere
ich
ist
müsste
garniert
dann sterben.
Ja, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, wenn es um Leben oder Tod geht. Nein, nicht um dein Leben, um jemand anderen.
Ach so, okay.
Du musst jemand anderen.
Eieiei.
Was würdest du jetzt eher nehmen?
Dann. Das ist echt schwierig.
Ja, ich weiß.
Ich glaube, den Schnittlauch und versuchen aber nicht zu kauen. Den irgendwie so am Stück runter zu würgen. Weil der Kapern, der schmeckt ja auch so schon so.
Ich habe dich beides schon mal essen sehen übrigens. Ich weiß noch genau, irgendwann waren wir bei dir. Dann hat deine Mama uns, das ist schon ewig her, deine Mama uns so belegte Brote gemacht. Und dann hat sie drüber so Schnittlauch drüber gestreut und du hast es nicht gesehen. Und hast froh und munter das Brot gegessen. Und ich habe gesagt,
Das spielt auch eine ganz große Rolle. Wenn ich das nicht sehe, dann funktioniert es in aller Regel. Wobei bei Schnittlauch eher wie bei Kapern, weil Kapern ist einfach extrem vom Geschmack. Aber Schnittlauch, nee, also bäh. Ja. Ja, aber ich würde den Schnittlauch nehmen tatsächlich. Das passt ja dann quasi, wenn ich wirklich müsste und nicht verhungern dürfte. Oh Gott.
Ja, ich okay, das nicht war fragen. Jetzt eigentlich keine richtige Entweder-Oder-Frage. Ja, das ich wollte war eigentlich noch, also die andere, du kannst ja noch kurz antworten auf die Fragen von meiner Kollegin. Schokolade oder Chips?
Chips, momentan.
Schwitzen oder frieren?
Frieren.
Weiß ich. Du frierst lieber, als du schwitzt.
Ach so, also, ja, okay, nee, ich friere nicht, ich friere lieber, sondern, okay, was ist
du ein schwitzt lieber so? Als...
Also natürlich weg. Lieber, naja, noch 10%. Also lieber schwitzen als frieren, das stimmt. Aber ich friere grundsätzlich immer, deswegen habe ich das gesagt. Ja.
Genau.
Ist auch lustig.
Das ist das Problem, wenn andere Leute mir entweder oder Fragen für dich stellen, dass ich bei denen immer die Antwort schon weiß. Ich muss mir ja immer entweder oder Fragen überlegen, wo ich nicht weiß.
Ja, das finde ich voll lustig von dem her. Aber das war es trotzdem nett. Das haben wir sogar so Hörernachrichten, schau. Also gewissermaßen. Ja, also ja, eine Hörerfrage. Halt eine erzwungene, aber trotzdem.
Aktiv nachgefragt um 19.53 Uhr. Und um 20 Uhr haben wir uns getroffen.
Aber es hat noch geklappt, schau. Mhm. Super. Ja. Sehr schön. Gut. Cool. Wir verabschieden uns, weil sonst nämlich mein Handy schlapp macht.
Okay.
Ihr Lieben, schöne Zeit. Und danke fürs Zuhören. Mhm. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Mhm. Und dann hoffentlich, denke ich, wahrscheinlich mit der Manuela zusammen.
Ja.
So der Plan.
Das sagen wir jetzt einfach so. Die ja. Manuela ist da auf jeden Fall dabei. Die hat mir schon geschrieben, dass sie schon voll den Plan hat. Und wir freuen uns riesig, dass wir dann einfach uns beide hinsetzen können und
uns erzählen lassen. Beziehungsweise gemeinsam mit ihr das mal durchdiskutieren.
Und bitte scheut euch nicht, uns zu schreiben, weil, ich muss jetzt nochmal sagen, wir lieben das, wenn ihr uns schreibt. Und irgendwann hat mal unsere Freundin gesagt zu uns, eine von unserem Vierer-Dingsbums, dass ihr Mann auch immer irgendwas anhört oder anguckt, also irgendein Videopodcast oder weiß ich nicht was. Und die haben so und so viele Millionen Zuhörer und Abonnenten. Und da würde er auch, und da schreibt fast nie jemand. Und ich kenne das ja selber, ich schreibe auch nie bei meinen Podcasts, die ich anhöre. Schreibst du da?
Nö, nie. Never, ever.
Ihr sollt es bitte bei uns schon machen. Okay, das ist der Unterschied.
Das war jetzt irgendwie eine blöde Herangehensweise. Nein. Aber ihr habt verstanden, was wir meinen, oder?
Ja.
Mhm. Wir schreiben nie, ihr sollt uns bitte schon schreiben. Mhm. Ja. Das ist das Fairste von der Welt. Wir reden anderen, ja auch die ganze
die
Zeit.
Die anderen sind halt einfach so cool, die können das ohne Beiträge. Wir können das nicht.
Können schon, aber lustiger ist es mit.
Mit.
Ja.
Hm. Punkt.
Tschüssi.
Tschüss. Irgendwann, ohne Datum und ohne...
Einmal.
wahrscheinlich machen wir jetzt übermorgen nochmal eine Aufnahme. Es wäre lustig. Das könnt ihr eigentlich machen.
Das ist Überraschung. Geil.
Aber dann können wir, wenn wir nicht so...